Besonders, weil das ja bei den ersten beiden Folgen so wunderbar geklappt hat, dass wir was Sinnvolles hatten am Anfang. Ne?
Nein, das hat überhaupt nicht geklappt, aber es ist trotzdem fantastisch geworden, also davon mal ab. Ich find's gut.
Hauptsache.
Ja, finde ich auch. Was sagt der Stefan?
Wir könnten noch mal einen Knoppers essen.
Ein Knoppers?
Das ist doch bestimmt,
da ist doch bestimmt,
genau.
Halt! Was ist los?
Tales from the Pod. Folge wird heute nicht genannt, die Nummer. Mit dabei der Dennis am Mikrofon. Wen haben wir noch?
Nils.
Ach, hallo Nils. Hi. Guten Tag. Und dem wunderbaren Stefan. Guten Tag.
Einen grüß dich. Wunderschönen guten Abend.
Fantastisch. Wunderbar, dass ihr beiden auch heute wieder da seid. Ich freue mich natürlich riesig, wieder bei dir zu Hause zu sein, Stefan.
Ja, ich freue mich auch, Gastgeber zu sein. Für Getränke ist hoffentlich genug gesorgt.
Ist auf jeden Fall,
ich muss schon wieder pinkeln. Ist wie bei Muttern.
Wie bei Muttern, ja,
ne? Ja, besser Fall. Als bei Muttern. Meine Mutter, die hat nicht so viele Getränke im Haus. Nein, tatsächlich nicht. Bei denen gibt's immer nur Wasser.
Was?
Ich komme aus armen Verhältnissen.
Oh.
Nein,
oh.
War ein Scherz. Alles gut. So, wir waren letztens, oder beziehungsweise bei der letzten Folge haben wir ja den Stopp beim Pressure Festival gemacht. Und ich glaube, Stefan, du wolltest das jetzt erstmal wieder aufnehmen, das Thema, ne?
Genau, die Überlegung war, wir haben ja gesehen, dass da echt viele Bands bei waren und auch einige Bands, die wir kennen oder die wir auch selber viel gehört haben. Und wir haben uns mal eine Band rausgesucht, Dead Soil, haben, ich glaube, eine EP und zwei Full-Length rausgebracht. Und damit wir halt nicht so viel Dummscheiß labern, ohne Ahnung zu haben, haben wir uns jemanden dazugeholt, der ein bisschen mehr dazu sagen kann. In dem Zusammenhang, Boris, herzlich willkommen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Danke für die Einladung.
Hi, Boris. Ja, wunderbar, super. Genau. Heute wollen wir uns,
Nils hebt die Tassen, für alle, die es nicht gesehen haben.
Genau.
Sorry, ja. Beim Trinken.
Nils genau. Ist am Trinken dran. Nein, das ist fantastisch, weil dann können wir uns heute über Dead Soil unterhalten und vor allen Dingen über die erste EP.
Richtig. Ne,
und an der Stelle, wie gesagt, ich hatte die Platte leider nicht mehr auf Scheibe, hatte nur die erste Full-Length und die zweite Full-Length so präsent bei mir. Nach dem ersten Hören natürlich, klar, die EP sticht natürlich dann ein bisschen raus. Und ich glaube, der Boris, der kann uns auch gleich mal erzählen, warum, weshalb, wieso und warum die EP gerade auch wichtig ist.
Ja, in der Tat. Natürlich, wer sich ein bisschen mit Dead Soil befasst hat damals, er hat ja auch mitbekommen, dass wir ein paar Sängerwechsel hatten über die Jahre. Und in der Tat ist es so, dass der Marcel Ströter damals, der bei Drift gesungen hat, eigentlich im Grunde der erste Sänger von Dead Soil war und dementsprechend auch auf der EP gesungen, geschrien hat. Also eigentlich nur geschrien.
Aber super.
Ja,
aber
war ja auch mit dem Thema, als wir über das Pressure Festival gesprochen haben, weil der halt echt auch gefallen hat, also auch uns gefallen
markant
hat, weil
er
halt einfach,
ne? Ja.
Auch als Typ auf der Bühne, meine
definitiv, also
absolut präsent war.
Also ich muss da vielleicht nochmal irgendwie einen Schritt vorgreifen, wie es dazu kam. Also ich meine, manche wissen es, ich habe früher in einer Band namens Copykill gespielt und mit der Band haben wir eine Split-CD mit Drift gemacht oder rausgebracht. Und Copykill und Drift, die waren halt immer schon verbunden, die Bands. Und ja, irgendwann hat sich Copykill aufgelöst, Drift wahrscheinlich auch dann zu der Zeit. Und ich wollte eigentlich immer mit Marcel zusammen eine Band machen. Und ich habe ihn dann einfach gefragt, ob er nicht Bock hätte, dann bei Dead Soil zu singen. Und witzigerweise ist eigentlich auch der Name Dead Soil eigentlich vom Marcel, weil der Marcel hatte früher, ich weiß nicht, ich glaube mit Matthias von Settle the Score zusammen, ein Label, ein kleines Label, das hieß Dead Soil Records.
Ach, okay. Ja.
Und ich habe den Marcel einfach gefragt, wie sieht's aus? Können wir den Namen nicht für die Band nehmen? Ja, und so ist es dann halt zu Dead Soil gekommen.
Krass, okay. Interessant. Aber da muss man ja auch sagen, der hat auf der EP ja auch extrem abgeliefert. Also fand ich jetzt, ne? Also jetzt mal unabhängig von den anderen Platten und so weiter. Aber der hat, ich bin jetzt nicht so der riesen Drift-Kenner und auch nicht so der riesen Platoon-Kenner, aber für mich absolut Wiedererkennungs, ne? Also der hat einen absoluten Wiedererkennungswert und man hört meiner Meinung nach irgendwie zu jedem Zeitpunkt wirklich, dass er ein absoluter Wutbrüllwürfel-Typ ist. Ne? Also Wahnsinn. Also
ja,
richtig,
absolut.
Richtig krass.
du merkst halt einfach die Energie, die der reingesteckt hat. Live sowieso auch, absolute Frontsau, absolut positiv gemeint. Sehr energetisch, aber auch sehr authentisch. Also das kam zu keiner Zeit irgendwie aufgesetzt oder peinlich oder lächerlich rüber, wie man es ja manchmal bei manchen Leuten sieht, so, ja, okay, jetzt springt er wieder rum oder so. Absolut nicht. Und abgesehen davon ist es halt auch, ich finde einfach, die Stimme ist halt absolut aggressiv.
Ja, absolut. Da gibt's nichts an der Stimme, wo man sagen könnte, das wäre irgendwie lieblich. Ja. Nee, wirklich, nee. Ihr wisst, was ich meine. Du hörst die ganze Zeit wirklich so dieses...
Einfach nur Hass, ne?
Ja, genau. Ja. Genau. Ich muss gerade mal einhaken für unsere Hörer, weil möglicherweise wird nicht jeder Deathsoul kennen. Im Wesentlichen Metalcore würde ich jetzt einfach mal oben drüber schreiben. Du bist ja auch jemand, der tendenziell aus dem Hardcore kommt, auch gerne metallische Sachen noch mit eingebaut hat, selber auch Metal- und Hardcore-Hörer. Das war so die große Metalcore-Zeit, würde ich mal sagen.
Ja. Wann kam die EP denn genau nochmal raus? Welchem Jahr?
Ja, musste ich heute auch nochmal nachgucken, ehrlich gesagt. Es war in der Tat 2003. Und zwar war es das erste Release auf Poison Free Records. Für manche Leute mag das noch ein Begriff sein. Poisonfree.com war ja, ein Forum, wo es halt hauptsächlich um Hardcore, um Straight Edge und
das alles. Das war so ein bisschen Hardcore Studi-VZ, ne? Oder Schüler-VZ.
Das war später HC-Flirt, aber
ja, oder so, ja, oder das,
genau. Nee, ich muss sagen, also so mit Flirten und sowas hatte das war eher mit Leute anpissen. Also wirklich,
ja, da haben sich, das war das Forum eigentlich.
Das war das Forum, um sich gegenseitig anzupissen.
Stimmt, das ist mir auch noch so ein bisschen.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, damals bei Copykill haben wir das auch aktiv ausgenutzt. So. Also wir haben natürlich absichtlich Salz in manche Wunden gestreut, einfach nur, damit sich die Leute noch mehr drüber aufregen, weil es, hey, positiver Promo-Effekt gab. Es gab einen positiven Promo-Effekt für uns. Ja, ja. Die Leute kannten uns. Ja, und deswegen haben wir das quasi so auch benutzt. Wie gesagt, 2003 kam die EP 5 Songs auf Poison Free raus, 2004 dann sogar in Amerika auf Tribunal Records.
Ah, okay. Ihr habt jetzt auch damals, sorry, da ich jetzt einen kleinen Einwurf mache, ihr hattet auch eine US-Tour auch gemacht. War die dann auch 2004 oder kam die zu einem späteren Zeitpunkt? Ich kriege das nicht mehr so ganz zusammen. Deswegen, also ich, für mich ist jetzt gerade so Rebuilding der Vergangenheit irgendwie und...
Das muss 2005 gewesen sein. Da muss ich jetzt auch wirklich gerade nochmal im Gedanken nachkramen. Aber ich meine, das war 2005. Das war mit Reflux, The Warriors, Calico System.
Stimmt. Du hast mir damals, sorry, dass ich jetzt reingrätsche, bei Reflux, da war ja der Tosin Abasi.
Genau.
Und richtig, hier jeden von Animals Abend, S Lieder. Und
jeden Abend Musikunterricht per Excellence. Also
Wahnsinnstyp.
Unglaublich. Abgesehen davon, dass es ein super Gitarrist ist, damals auch schon war, ist auch ein super, super freundlicher Mensch einfach gewesen oder ist er immer noch. Keine Allüren gehabt, einfach nur total ein netter Typ.
Also, ja, und einen sehr schiefen Daumen.
Ja, gut, wenn man sieht, wie er spielt und wofür er den Daumen benutzt, dann weiß man auch, woher das kommt.
Ja, das stimmt allerdings. Okay, nochmal zurück zu EP. Du hast gesagt, 5 Songs. Mhm. Ne, in welchem Zeitraum sind die Songs entstanden damals? Und wer hat die Songs eigentlich alle geschrieben? Kam das mehr aus deiner Feder oder war das so ein Proberaum, sag ich jetzt mal, Gemeinschaftsprojekt?
Ja, also das hauptsächliche Riffing kam schon aus meiner Feder. Die Songstrukturen an sich. Also vielleicht fangen wir auch mal, oder nennen wir erst vielleicht einmal die Leute, die generell noch in der Band waren zu der
Zeit.
Sehr
gute Idee.
Also klar, wie gerade schon gesagt, Marcel Ströter am Gesang damals. Der Stefan Eutebach am Bass, der früher unter anderem bei Six Reasons to Kill gespielt hat. Dann Christian Bass, den einige Leute ja jetzt von Heaven Shall Burn kennen. Damals vor der Zeit hat er bei Nightingales gespielt, unter anderem.
Nightingales, ja.
Mellow Death Band. Dann der Jan Olenik, einer der, oder da mit neben mir der erste Gitarrist und ich zu dem Zeitpunkt. Ja, wie gesagt, das Riffing kam hauptsächlich aus meiner Feder. Klar, Jan hat auch ein paar Sachen hinzugesteuert irgendwie.
Wie das halt so wächst, wenn man im Proberaum steht. Halt.
Ja, genau. Aber ich sag mal so, ich meine, ich habe immer irgendwie eine Idee gehabt, also so eine grobe Idee, wie der Song sein könnte. Und dann haben wir es halt im Proberaum zusammen einen Song draus gemacht, was sehr cool damals war, ich hatte ja gerade gesagt, Christian Bass, der hat ja, der kommt ja ganz, ganz klar aus dem Metal. Und das war der erste richtige Metal-Schlagzeuger, mit dem ich jemals in der Band gespielt habe. Und viele wissen ja, dass Christian halt ein relativ guter Schlagzeuger auch damals schon
relativ.
War.
Relativ.
Ja.
Relativ?
Ja, wir wollen jetzt nicht
relativ scheiße gut. Unfassbar.
Jetzt nicht zu viele Blümchen.
Doch, freuen. Man darf da mal Blümchen werfen.
Nein, ist schon also. Richtig. Ist schon richtig. Auf jeden Fall, das Arbeiten mit Christian war, also ich kannte das so nicht. Ja, also nichts gegen die anderen Schlagzeuger, mit denen ich vorher zusammen gespielt habe und in der Band war alles cool, aber das war ein anderes Level.
Aber auch Fluch und Segen zugleich.
Auch Fluch und Segen zugleich, weil natürlich ich hatte meine Hardcore-Songstruktur quasi mir im Kopf zurechtgelegt, hab's dann im Proberaum dem Christian und unter anderem quasi ja vorgeschlagen und der hat aber was ganz anderes draus gemacht, was jetzt nicht schlecht war oder
stilistisch einfach anders.
Es war halt Metal, ja, und ja, das war halt, wie gesagt, alles cool, nur dann ging's halt nicht in die Richtung, die ich mir dann vorgestellt hatte. Was aber unterm Strich eigentlich sehr gut war, weil so konnte ich auch mal über den Tellerrand blicken, was mir am Anfang gar nicht so bewusst geworden ist, dass man mit anderen Einflüssen natürlich auch ja andere Einflüsse in die Band bringen kann. Und deswegen
hat denn das Drumming vom Chris dein Gitarrespiel beeinflusst oder verändert? Oder eher so, dass du dein altes Riffing weitergemacht hast und sich nur durch ein anderes Drumming darunter der Song anders dargestellt hat?
Ja, hauptsächlich eher so. Also ich mag schon sein, dass ich hier und da natürlich das Spielen, also das Riffing angepasst habe ans Schlagzeug oder halt vielleicht an Staccato-Rhythmus rein oder keine Ahnung, 16. Anschläge rein, keine Ahnung. Also es ist halt einfach ein bisschen metallischer geklungen hat, aber hauptsächlich war es dann doch so, dass ich quasi mein Hardcore-Riffing über das Metal-Schlagzeug dann gelegt habe. Ja.
Okay. Ja, weil ich sag mal, die Bands, in denen du vorher gespielt hast, kannst ja gleich auch noch mal ein bisschen was zu sagen, damit man so ein bisschen den Background kennt. Mhm. Aber waren ja vor allem eher hardcore geprägte Bands. Yeah. Und Dead Soul war da ja deutlich metallischer als das, was davor gemacht wurde.
Ja, am Anfang nicht.
Okay.
Und zwar, ich weiß, es ist ein kleiner Widerspruch, aber eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel die EP hört, die ist aus meiner Sicht viel mehr Hardcore als alles andere, was danach dann gekommen
definitiv,
ist.
Definitiv, definitiv. Da sind Metal-Einschläge drin, ja. Aber du hörst halt deutlich mehr. Also ihr habt ja auch zwischendurch, das war ja auch zum Beispiel beim ersten Song der EP, so melodiöse Riffs dann auch drin, wo natürlich drüber gebürgt wurde und so weiter. Aber die waren ja relativ an einigen Stellen melodiös. Ja, da hat man so ein bisschen, so gerade der erste Song.
Sagen wir mal harmonisch.
Ja, genau, ja. Richtig. Wie bei Forever the Enemy. Da spielst du ja auch dann es ist so für mich so ein bisschen so vom Tonalen her so ein bisschen orientiert an Deftones. So, klingt vielleicht komisch, aber die
möchte man nicht hören, aber
ja, nein, vor allem, weil ich Deftones eine der überbewertesten Bands
finde. Ja, aber das wäre eine meiner nächsten Fragen. nein, überhaupt nicht. Kann man drüber streiten, überhaupt gar keine Frage, aber die benutzen halt gewisse stilistische Mittel, gerade was halt eben, sag ich jetzt mal, so ein Powerchord melodiös machen, das hast du dann an den Stellen natürlich genau wie andere auch dann auch gemacht. Und das ist mir dann zum Beispiel aufgefallen beim Hören dieser EP, wo ich gedacht habe, ja, wow, da sind Hardcore, ganz klar Hardcore-Riffs drin, aber halt auch Metal-Riffs, aber auch melodiöse Sachen. Und das ist mir dann zum Beispiel bei den Platten danach, also da war das viel ausgefeilter, viel mehr vorhanden.
Ja. Vielleicht nochmal so zu dem, wie die Songs entstanden sind. Ich hatte ja gesagt, dass da kurz nachdem sich Copykill aufgelöst hatten, dass wir dann Dead Soul gegründet hatten. Und ganz klar, auf der Forever the Enemy EP sind auch anderthalb Copykill-Songs drauf. Ja, die wir quasi geschrieben haben, aber nie aufgenommen und nie veröffentlicht haben.
Ja, warum sollte man die auch wegwerfen, wenn sie gut
sind? Ja, wir haben sie hier und da ein bisschen angepasst, ein bisschen moderner vielleicht noch gemacht. Aber letztendlich haben wir sie so quasi mit aufgenommen. Und Copykill, für die Leute, die es nicht wissen, ist halt einfach eine stumpfe Hardcore-Band gewesen.
Ja, richtig.
Und
aber die hatten, ja, das war halt, ja, Copykill. Was will man? Können wir uns irgendwann mal vielleicht drüber unterhalten, an einer anderen Stelle.
War aber so ein Ding der Zeit, ne? Das hat funktioniert.
Copykill meinst du jetzt?
Ja.
Damals für die Zeit, ja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Vor allen Dingen, weil wir mit Copykill auch eine der ersten Bands waren, die diesen Tough Guy Style, wenn man ihn so benennen will. Ja, ja. Damals hat man ihn zumindest Tough Guy Style genannt. Ja, ja. Quasi hier im Ruhrgebiet halt gespielt haben. Nicht, dass es andere Bands, also nicht andere Bands gab, die auch harte Musik und toughe Musik gemacht haben. Aber bei Copykill, also ich fand Copykill stand immer so ein bisschen raus und damit will ich mir jetzt irgendwie keine Lorbeeren aufsetzen. Aber alleine durch die Stimme vom Christian, vom Matthijs, die hat ja polarisiert. Entweder fand man das gut oder fand es schlecht. Ich fand es immer sehr gut. Gerade weil es halt sich nicht angehört hat wie jede zweite Band aus Amerika. Aber wie gesagt, es gab auch Leute, die das nicht cool fanden. Egal, auf jeden Fall, daher rührt halt so dieser Hardcore-Einfluss auf der EP. Und wie ich ja gerade schon sagte, wir haben ja noch zwei LPs rausgebracht. Und wenn man da mal guckt, da hat sich ja fast die halbe Belegschaft quasi gewechselt. Nicht zuletzt ist dann nachher Jens Basten an die Gitarre gewechselt.
Ja, der, dazu muss man sagen, weil der spielt heute, glaube ich, Gloryful und Nightingales. Also kein unbeschriebenes Blatt, auch aus dem tiefsten Metal-Bereich kommt.
Genau. Ja. Kam natürlich der Kontakt über Christian, der mit Jens damals auch schon bei Nightingales gespielt hat. Und ja, was soll ich sagen? Jens ist halt einfach ein begnadeter Gitarrist, der halt aus dem Mellow Death kommt, dementsprechend seine Einflüsse auch mit in die Band reingebracht hat. Und wir dann, nachdem der Marcel ja dann relativ zeitnah nach der Veröffentlichung der EP ausgestiegen ist, kam dann der Friedrich an den Gesang, der ja letztendlich
euer bester Gitarrist war.
Davon abgesehen, unser Sänger war in der Tat unser bester Gitarrist, der wirklich ein Flitzefinger an der Gitarre ist. Und da kam halt aber auch noch mehr Metal-Einflüsse rein. Und durch Christian, der eh aus dem Metal kam, ist das irgendwie gewachsen. Und ich habe dann, wie man vielleicht auch auf der ersten LP hört, The Venom Divine.
Wollte ich gerade sagen.
Ja. Also so die ersten paar Songs, die haben auch noch so ein bisschen ein paar Breakdowns, ein paar Hardcore-Einflüsse, aber das wird immer weniger. Und vor allen Dingen, und dann auf der Sacrifice nachher sind ja kaum noch welche drin.
Ja.
Das ist einfach so, ja, so ein schleichender Prozess gewesen. Man wurde auch ein bisschen älter, man konnte sein Instrument vielleicht auch noch ein bisschen besser beherrschen. Ich habe natürlich Unmengen vom Jens gelernt. Ja,
ist doch kein Wunder. Also ich meine, der hat ja auch schon zu dem Zeitpunkt so viel Erfahrung gesammelt. Ja. Da muss man überlegen, wie viele Platten hat er mit Nightingale jetzt gemacht? Vier?
Ich weiß es nicht, aber viel auf jeden Fall.
Ja, zu dem Zeitpunkt. Also ist ja auch, über Jens Basten muss man sich nicht unterhalten. Also eine Kapazität. Das ist Wahnsinn. Aber eine Frage noch. Wie ist denn damals eigentlich der Kontakt zum Chris Bass entstanden irgendwie?
Mhm. Chris und ich, wir kannten uns eigentlich schon seit längerer Zeit. Ich habe in einer Band gespielt, die hieß Spawn, ein Ruhrpott.
War deine erste Band, oder? Kann das sein?
Nee, das war meine zweite.
Da habe ich nämlich letztens noch mit einem Kollegen, mit dem Kotsch, mit dem Sebastian, mit dem Sebo, da habe ich noch lange drüber diskutiert, weil ich dann nämlich gesagt habe, im Übrigen jetzt die Props gehen raus natürlich an Sebo, ne? Hallo.
Schöne Grüße.
Nein, wir haben uns darüber unterhalten und da habe ich halt gesagt, dass der Boris zu uns in den Podcast kommt und dann sagt er, der Boris immer Surface, Spawn. Und wir haben nochmal einmal kurz darüber sinniert, in welchen Bands du dann irgendwie gespielt hast. Und da ist uns auch aufgefallen, dass du eine unfassbare musikalische Vita ja auch hast. Ne?
Ja, es ist eine Menge über die Jahre hin dazugekommen, ja, das stimmt. Ich hatte vor einem halben Jahr, oder wann war das, hier mit dem Björn Esser einen Podcast gemacht, No Limits Hardcore. Und da haben wir auch mal so ein bisschen quasi über meinen musikalischen Werdegang gequatscht. Und ich musste mir da wirklich im Vorfeld mal so eine Liste machen von Sachen, von Veröffentlichungen von Bands. Und das Blatt wurde immer voller und voller. Und ich hatte es dann eigentlich das erste Mal so schwarz auf weiß vor mir liegen, wie viel ich da eigentlich über die Jahre gemacht hatte. So. Aber worauf ich eigentlich, um auf deine Frage zurückzukommen, ich kannte den Christian schon von der Zeit aus Spawn. Der war irgendwie befreundet, ich weiß nicht, mit den Spawn-Jungs oder mit den Leuten aus dem Spawn-Umfeld, mit Dirk Zeiser, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwoher, wir kannten uns auf jeden Fall. Und aber jetzt einfach nur so, dass man sich mal gesehen hat, mal Hallo gesagt hat. Und als es dann ja darum ging, letztendlich einen Schlagzeuger für Detzel zu finden, das war echt reiner Zufall. Christian schrieb mir dann aus dem Nichts, seit Jahren, in dem man sich nicht gesehen hatte, eine E-Mail. Ja, wie geht's? Ich wollte mal Hallo sagen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Machst du musikalisch gerade was? Och.
Perfekter Zeitpunkt.
Och, wo ich dich gerade hier habe. Ja. Und seitdem eigentlich kurz drüber gequatscht, was so meine Vision ist von der Musik. Christian fand es auch cool und ja, seitdem hat Christian dann ja eigentlich bis fast kurz vor Ende von Dead Soul auch in der Band gespielt.
Ja, stimmt, ganz zum Schluss kam der Hartmut, ne?
Richtig, der jetzt auch bei Gloryfull spielt.
Ja, und da schließt sich der Kreis.
Genau, Hartmut übrigens auch ein sehr, sehr guter Schlagzeuger.
Ja, absolut, absolut netter Typ. Wir hatten ja damals im alten deutschen Bahngelände hier in Frohnhausen. Haben wir ja den gleichen Proberaumkomplex, haben uns ja geteilt. Mein Gott, das ist auch schon wieder scheiße viele Jahre her.
Das ist ein paar Tage
her. Tage auf jeden Fall, ja.
Ja, ja, mein Gott, herrlich.
Ja, den Hartmut, den habe ich auch irgendwann mal vor Ewigkeiten dann in Dortmund getroffen, im Technologiezentrum da irgendwo. Rewe einkaufen, auf einmal steht Hartmut vor mir. Hallo, was machst du denn hier? Also auch ewig her.
Technik mache ich, Technik.
Technik. Also,
ja. Du bist auch ein sehr guter Tischtennisspieler.
Ehrlich?
Mhm. Ja, ich glaube, also im Verein und wohl relativ gut dabei.
Ja, hör mal, also.
Ja, dann Süße, guck mal, da bin ich absolut, kein Ping-Pong mit dem Spielen.
Absolut talentfrei.
Tausend Sasser.
Mann.
Ein Hansdampf in allen Gassen.
sozusagen.
Und ein Weltenbummler noch dazu, der Hartmut.
So, Westlich des Urals.
Aber ich habe ja eben gefragt, ob dich das Drumming vom Christian verändert hat, vom Gitarrespielen, weil die letzten beiden Dead Soul-Platten waren dann ja schon stilistisch auch vom Gitarrenspiel her ganz anders.
Die auf jeden Fall.
Aber das war dann eher Einfluss von Jens als von Christian auf dich, oder?
Also ich sag mal so, dass vom Technischen, vom Können her und natürlich auch einfach von der Herangehensweise, wie man solche Metal und Riffs und Songs schreibt, habe ich mir natürlich ein Stück weit von Jens mit abgeguckt. Aber ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht auch immer schon Metal gehört habe. Also letztendlich Metal-Riffing ist mir jetzt nicht unbekannt gewesen. Ich glaube, das war einfach so eine Symbiose, die so zusammengeführt, also sich selbst zusammengeführt hat. Und ich kann mich noch zum Beispiel erinnern auf der Dead Soil US-Tour. Da kam kurz vorher kam von wie heißen sie? Soilwork, die Stabbing the Drummer, kam raus. Und ich weiß, die lief im Tourbus, vor allem auf der Ami-Tour rauf und runter. Und wir hatten, ich weiß noch, wir hatten eine Promo-Copy von Central Media, wo noch dieser Audiostempel mit drin war. You're listening to Stabbing the Drummer. In jedem Song. Oh,
an die Dinger kann ich mich auch noch erinnern.
Ja, großartig. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du mir damals, ich kannte Soilwork gar nicht, du mir damals die Platte vorgespielt hast. Und ich nur gedacht habe, alte Kacke, was ist denn hier in Ordnung? War schon echt stark.
Und also ich muss ganz ehrlich sagen, dass Soilwork zumindest die Sachen damals, so zu Zeiten von Stabbing the Drummer, einen sehr großen Einfluss auf mich hatten, was zumindest habe ich zumindest, dass es vom Riffing, vom Schreiben der Riffs her einen Einfluss auf mich hatte. Und da kamen viele Sachen einfach zusammen. Auch natürlich, dass man ein Stück vielleicht ein bisschen erwachsener geworden ist, weil damit will ich nicht sagen, dass es alles Kinderkram war vorher, aber man fand dann halt auch Sachen interessant, die man vielleicht vorher nicht so cool fand. Ja. Nein, also Solos waren auf einmal cool. Nicht, dass ich so spielen kann oder konnte, aber Jens.
Ja. Ja, gut, klar. Ja, aber das ist ja normal. Also wie gesagt, ich kann ja auch noch mit einer deiner ersten Bands hier Surface. Mhm. Ne, und da habe ich letztens noch, wo war das? Ne, war das beim Sebo? Ich weiß ja nicht mehr. Auf jeden Fall, gar nicht. Ist auch egal, auf jeden Fall habe ich die zweite Platte nochmal gehört. Und das sind ja da, nicht, dass das qualitativ schlecht war, um Gottes Willen, das ist auch ein Kind seiner Zeit gewesen, überhaupt gar keine Frage, aber das war natürlich, wenn man bedenkt, dass du in der Band gespielt hast und sich dagegen dann Dead Soul anhört, das sind ja zwei ganz, ganz verschiedene Hausnummern.
Ja, aber das sind aber auch fast, ich will jetzt nicht sagen 10 Jahre, aber ich würde gefühlt sagen 10 Jahre Unterschied.
Ich hätte jetzt auch 10 Jahre vom Gefühl gesagt.
Ich meine, wir hatten die, welche war das?
Und dazwischen war noch eine lange Zeit Copykill, ne? Wo es ja auch deutlich metallischer war.
Ja, ja. Letztendlich, eigentlich war Copykill Metalcore aus meiner Sicht. Und
Dead Soul. Es doch kein Metalcore gab, ja.
Naja, im Grunde, was ist denn Metalcore?
Also der Stempel.
Ja, ja, ich weiß, genau, was du meinst, aber jetzt mal von der reinen Definition von der Musik her, was ist denn Metalcore?
Genau das.
Es ist ja ein Mix aus Metal und Hardcore, klar. Richtig. Aber Hardcore ist halt, also wenn du anfängst mit Double Bass spielen beim Hardcore, dann ist das eigentlich nicht mehr Hardcore in dem Sinne. So. Also jetzt wirklich jetzt nur rein von der Musikrichtung her.
Je weiter du von der punkigen Attitüde weggehst, klar.
Richtig. Ja. Ja, und dann, ich meine, dann hast du einen Schlagzeuger wie Christian Bass, der wirklich wie ein Uhrwerk dann dadurch spielt, einen Metal-Gitarristen wie Jens Basten. Eigentlich ist Dead Soil gar kein Metalcore. Die erste EP würde ich noch unter Metalcore laufen lassen. Aber alles andere war eigentlich ja, Metal. Also jetzt natürlich kein Death Metal oder. Ja. Ne?
Aber ich glaube, das hat auch dementsprechend hier und da mal das zu Problemen geführt, wenn es zu Live-Auftritten kam. Ne? Ja. Also ich habe irgendwie in Erinnerung, dass halt häufig das Hardcore-Publikum nicht viel mit euch anfangen konnte.
Und andersrum auch oft das Metal-Publikum mit uns nichts anfangen konnte. Wir haben sehr oft zwischen den Stühlen gesessen, das stimmt schon. Also zu Metal fürs Hardcore-Publikum, zu Hardcore fürs Metal-Publikum. Was sich dann natürlich nachher ein bisschen geändert hat, je mehr die Songs halt in Richtung Metal-only gegangen sind. Dann haben wir halt auch andere Shows gekriegt. Wir haben irgendwie teilweise mit Entombed in Paris gespielt oder Aalborg Metal Fest. Was war Full Force, solche Sachen. Und da hast du schon gemerkt, also das Metal-Publikum ist auch ein anderes als ein Hardcore-Publikum. Jetzt abgesehen vom Tanzen her oder von den Bewegungen her natürlich.
Nennen wir es Tanzen.
Ja, genau.
Nennen wir es Flickflacks.
Vom Abgehen her, aber ich fand immer,
Wobei das ja auch schon dieser Live-Konflikt auch schon wieder ist. Mm. Diese beiden Szenen, die aufeinanderprallen.
Stimmt.
Wo du dann zwei unverständnis-kopfschüttelnde Szenerien aufeinanderprallen.
Aber das ist also, muss man aber leider so sagen, das ist ja nun mal auch zumeist ein deutsches Problem. Also in den USA war es ja eigentlich immer relativ egal. Also so habe ich das empfunden, weil er war ja schon in den 90ern, dass da Metal- und Hardcore-Bands zusammengespielt haben und kein Schwanz hat den interessiert. Ne? Und da war das egal, ob du da eine Adidas-Buchse anhattest, ne, oder eine Kutte mit den Haaren bis zum Arsch.
Im Deutschen hast du halt immer ein leichtes elitäres Verhalten auf beiden Seiten immer gehabt, ne?
Ich weiß noch nicht mal, ob auf beiden Seiten.
Also auf jeden Fall auf der Hardcore-Seite.
Ich kann sagen, auf der Metal-Seite aber auch.
Da war bei manchen bestimmt.
Ich glaube eher.
Ja, ich war da.
Ich glaube eher, dass es auf der Metal-Seite nicht ein elitäres Verhalten, sondern eher ein angenervtes Verhalten vom Rumgezappel war.
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube damals, also mein Empfinden, wie gesagt, ich komme ja aus der tiefsten Metal-Ecke und ich habe jetzt nicht so lange gebraucht, mich mit Hardcore oder Metalcore irgendwie anzufreunden oder so. Aber es war für mich am Anfang relativ befremdlich. Und ich glaube, das ist einfach das Problem. Dieses Befremdliche und dann da irgendwie reinzufinden, seinen eigenen Weg da irgendwie zu machen, ist für viele, glaube ich, nicht so ganz einfach. Und wenn du dann auf irgendwelche Shows kommst, wo dann auf einmal da Leute meinen, mit Violent Dancing da anderen die Birne wegzutreten und du stehst dann als Langhaariger da. Ist ungewohnt.
Aber ganz ehrlich, ich war in der Zeche Bochum, Sepultura und als Vorband Hatebreed.
Und das ist echt undankbar, muss man wirklich sagen.
Das ist auch schon ein paar Tage her. Und da waren dann halt so, ich sag mal, 5 bis 10 Basecap-Prollo-Dudes da, die halt Hatebreed gucken wollten. Und der Rest war dann halt entsprechend Sepultura-Publikum.
Ja, da waren ja die mit den Kongas und so. Ach nee, gar nicht. Nee.
Und das war schon sehr stranges Publikumsverhalten, was man da beobachten konnte. Also ich habe es genossen, mir das anzugucken, muss ich gestehen.
Hey, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Aber zum Beispiel auch total strange war, ich habe Sepultura mal... Also ich habe die mehrfach live gesehen, einmal 92 oder 93 war das in der Grugehalle, großartige Sache. Aber ich habe die mal als Vorband gesehen von Slayer und selbst da hat eine Band wie Sepultura ganz, ganz wenig Anklang gefunden. Ne, weil selbst bei einer Combo wie Slayer da nicht der normale Metalhead dann unterwegs war, sondern der elitäre Slayer-Fan. Also das selbst ist, da hast
das
du schon...
Genau, das ist, da sind Bands zu groß, dass du überhaupt als Vorband punkten kannst.
Also bei Slayer kann, egal wer mit Slayer mittourt, so, du hast immer die Leute gehabt, die Bu gerufen haben und Slayer auch bei der Vorband.
Das ist genauso, ich weiß nicht mehr, war das auch Slayer? Ich weiß nicht mehr, da war irgendeine Vorband, das war irgendein Düsseldorfer Local. Das Schlimme war, die waren auch leider echt nicht gut. Und die haben dann nach dem ersten Song, haben die dann aufgehört. Es war Totenstille. Es war, glaube ich, in der Philips-Halle damals.
Boah, ist das so hart.
Es war Totenstille und irgendeiner ganz hinten brüllte, genauso! Ne? Und das ist komplett durch die ganze Halle durch. Ne? Und boah, das tat einem echt leid, ne? Weil die Jungs waren echt bedröppelt. Ne? Ja, und dann musst du dein Set noch zu Ende spielen mit 25 Minuten dann.
Ja,
noch, ne?
Wobei das schon relativ viel ist. Ja. 25 Minuten für eine Vorband bei Slayer? Lokal?
Ja.
Also ich kann mich noch erinnern, wo Stefan gerade sagtest, Hatebreed mit Sepultura. Das erste Mal, dass ich Hatebreed gesehen habe, war... Ich weiß nicht mehr, 98 in Rhode Island zusammen mit Danzig.
auch
das
eine
ist jetzt
sehr
erst
harte
mal
Kombi.
Interessante Kombi. Auf
das ist jetzt erstmal
eine also Zeit, wo du noch Danzig angucken konntest.
Ja, sehr, da sah da noch nicht aus wie Sigourney Weaver, ne?
So, und jetzt kommt der Frevel nach, also Hatebreed haben vor Danzig gespielt. Und als Danzig gespielt haben, sind wir dann abgehauen. Also uns hat jetzt in dem Fall damals nur Hatebreed interessiert. Aber ey, es hat funktioniert. Das Hatebreed-Publikum kam super klar mit dem Danzig-Publikum. Kein Theater. So eine Show würdest du hier nicht sehen.
Das hätte nicht funktioniert. Definitiv.
Zumindest damals nicht. Ob es heute, weiß ich nicht. Damals auf jeden Fall nicht.
Aber wie war das denn noch mal einmal, um zurückzukommen zu der EP, ne? Mhm. Als ihr die dann released habt, ne? Ich meine, habt ihr vorher schon Shows gespielt vor dem Release oder
ja,
erst
aber
danach?
Nicht so viele. Nee, also
ja. Ja, und wie hat das damals dann funktioniert? Also ich meine, ihr hattet ja alle schon Namen, ne? Also ich meine, jeder wusste, ne, so in welchen Bands ihr alle gespielt habt, ne, welche Sachen ihr vorher geleistet habt.
Und es gab wahrscheinlich auch ein entsprechendes Netzwerk.
Richtig, ja, ne? Ja. Hast du da irgendwie gemerkt, dass die Leute so, ich nenne es mal, einen gewissen Anspruch an euch gestellt haben?
Ja. Und zwar, ich kann mich noch ganz genau erinnern, die erste Dead Soul Show war im Judas Leberhaus in Essen. Und ich meine, das war die Show, die der Walli damals gemacht hat. Ich glaube, die hieß Rumble in the Jungle.
Oh, ja, ich erinnere mich.
Ich meine, dass das die erste Dead Soul Show gewesen ist. Oben im großen Raum, für die es nicht kennen, Judas Leberhaus hat ja zwei Räumlichkeiten. Einmal oben den großen Raum. Boah, wie viel passt denn da rein? 500?
Ja, roundabout,
auf jeden Fall. Und so hinten mit quasi so ein bisschen atriummäßig, dass die Treppen, also oder ja, das war wie das Treppen hinten wie hochgegangen sind, also das
wie so ein Amphitheater.
Ja, genau, das Wort habe ich gerade gesucht, wie ein Amphitheater. Ja. Und der kleine Raum unten, ja, wie viel haben da reingepasst? 100,
also ganz roundabout. Das war der Raum, wo regelmäßig Musiker einfach umgekippt sind, weil sie keine Luft mehr gekriegt haben.
Ja, weil die Decke halt doch einfach runtergekommen ist teilweise oder weil es halt einfach geregnet hat von der Decke.
Ja. Genau, richtig. Das war das Schönste. Ich könnte ja Namen nennen, wer da umgekippt ist, aber wir sagen mal nichts an der Stelle.
War das der Herr K?
Ja.
Herr K aus E?
Ja. Herr K aus B.
Naja, auf jeden Fall, wir hatten dort gespielt und ich weiß noch, ein Kollege von mir, der Norm, der kam, also nicht der Norm, mit dem ich jetzt in der Band spiele, ein anderer Norm von früher, der meinte, hey, wenn ihr jetzt gleich spielt, wir machen gleich alles kaputt, wir geben gleich alles. Und ich hatte dann noch zu ihm gesagt, ja, warte doch erstmal, ihr kennt ja noch gar nicht die Musik. Also das ist halt nicht wie Copykill. Und viele sind halt davon ausgegangen, dass wenn ich dabei bin, dass es sich wieder halt wie Copykill anhört. Aber da waren halt auch, wie gerade schon erwähnt wurde, ja teilweise auch ein paar melodiöse, zumindest Gitarrenparts bei, harmonische. Damit haben viele Leute dann auch erstmal nicht gerechnet. Und ich habe dann wirklich nach der Show mit ein paar Leuten gesprochen, die dann wirklich sagten, ja, nicht ganz so meins.
Ja, nicht so.
Aber dafür kamen von den 5, die es nicht cool fanden, kamen 10 dann nachher zu mir an und sagten, ey, ich fand Copykill immer scheiße, aber das fand ich jetzt richtig geil.
Was ist das da auch? Bestätigung an so einer Stelle.
Ja, natürlich. Dann. Was aber auch ein Stück weit, naja, ich sag mal, gewollt war, weil als Copykill durch war, ist ja kein Geheimnis, ich war auch erstmal eine Zeit lang durch mit Musik, mit der Szene, mit allem. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ja, das war einfach ein Overkill am Ende. Und als wir dann Dead Soul gemacht hatten oder angefangen haben, hatte ich halt auch gesagt, ich möchte halt schon ganz gerne wieder diese harte Musik machen, auch gerne mit so diesen Tough Guy Einflüssen, aber mit was Neuem dabei, also neu für uns oder für mich zumindest, irgendwas anderes.
Aber noch dazu. War auch grundsätzlich die Zeit, dass es da so einen gewissen Wandel in der Musik gab, oder? Also zumindest hier, sicherlich ein bisschen später, was von drüben kam, aber da sind ja schon auch einige Bands in der Zeit auf den Fokus gekommen, die vorher nicht so da waren.
Ich würde eher sagen, dass du hier im Pott eher einen Split hattest. Also du hast Anfang der 2000er unfassbar viele Bands gekommen, die wirklich stumpf im, ich sag mal, im Tough-Guy-Bereich sich gebildet haben und das bedient haben. Und andere Bands, die sich halt daraus, daraus entwickelt haben. Mhm. Ich würde eher sagen, es war wirklich eher szenetechnisch eher Split, als dass man Wandel da drin war.
Ja und nein. Also ich glaube, du hast halt schon ein paar Bands gehabt, die sich ein bisschen stärker in diesen Beatdown-Bereich bewegt haben. Auch einige bis heute sich in dem Bereich gehalten haben, was ich halt auch krass finde. So eine Band wie Nasty, die halt am Anfang, weiß nicht, 2003, 2004 anfing.
Ich glaube, die gab es sogar schon eher. Hieß die nicht früher noch anders? Hieß die nicht...
Ich bin mir nicht sicher.
Also das weiß ich nicht, sorry. Da brauchst du mich nicht. Also der Boris schaut mich gerade ganz fragend
die
an.
Die hießen Balboa früher, aber ich kann mich jetzt auch komplett vertun.
Also Balboa gab's. Kann ich den Matti mal zu fragen?
Ich weiß, es gab eine Band, die Balboa hieß. Aber Matti, sorry, ich will nichts Falsches jetzt hier in die Welt pusten, aber ich meine.
Ja, Nils googelt gerade, ich glaube, wir finden es raus.
Ja, aber könnte man den Matti tatsächlich mal fragen, bin ich mir auch nicht sicher. Aber die haben ja dann den sehr stumpfen Part bedient.
Genau.
Da hat es
in Blood
auch
We Trust.
In Blood We Trust, auch Club and Time und andere Bands, die alle so in die Nische gingen. Und dann hattest du so die anderen, so wie damals auch End of Days, die sich dann sehr metallisch entwickelt haben.
Richtig.
Also da gab's
noch besser als Balboa.
Ja.
Van Damme.
Da stimmt.
Ah, Van Damme. Ja, boah, das ja, ist ja, geil. Richtig. Das ist geil.
Van Damme war es, genau. Aber Balboa gab's auch.
Richtig, Balboa gab's auch. Es gab auch mal Kinski. Ja, Kinski gab's auch.
Kinski ist schon wieder geil.
Ja, was soll das? Ich verstehe das nicht. Was kommst du hier an? Und diesmal hau ich dir in die Fresse. Da kannst du dann auflassen. Er hat eine Peitsche genommen und sie...
Sorry. Wir hatten ein kleines technisches Problem an dieser Stelle, es sei uns verziehen, falls man es tatsächlich hören sollte. Wir waren gerade bei dem Thema Studio. Mhm. Wie war denn damals die Studioerfahrung? Du warst ja mit einer komplett neuen Mannschaft, sage ich jetzt einfach mal da. Du hattest schon mehrere Platten, also einige, wie gesagt, Surface, Copykill und so weiter. Mhm. Wie war denn damals die Arbeit im Studio?
Also bei Dead Style haben wir es in der Tat am Anfang mal anders gemacht als mit allen anderen Bands. Nur Christian und ich sind ins Studio gefahren und haben die ganzen Instrumentals quasi aufgenommen und ich habe halt alle Gitarren eingespielt gehabt.
Bass auch, oder?
Ja, da komme ich gleich zu. ich meine, als wir die EP aufgenommen haben, war Jan auch noch in der Band. Das wäre ja nicht im Layout mit drin aufgenommen. Aus welchem Grund auch immer, ich habe alle Gitarren eingespielt, Overdubs und erstmal mit dem Christian quasi die Bass aufgenommen. Bass hat dann ist dann später quasi der Stefan ins Studio gekommen, hat dann den Bass eingespielt. Und ja, dann quasi, als das alles fertig war, kam dann der Marcel, hat das dann quasi eingesungen. Okay. Aber normalerweise, was daran, also ist jetzt kein großes, kein oder nichts groß anders gemacht, aber sonst war es immer so, dass wir alle immer zusammen am ersten Tag schon im Studio waren und alle quasi drauf gehört haben, was da passiert und wie das aufgenommen wurde, dies, das. Aber wir hatten halt gesagt, Christian und ich machen das erstmal fertig und gut.
Ich habe den Christian Bass ja auch im Studio erlebt. Wie war das erste Mal, Christian Bass, mit dir, mit dem lebenden Metronom im Studio zu sein? Wie hat das funktioniert?
Hat super funktioniert. Wir haben die EP sogar in der Tat ohne Metronom eingespielt.
Brauchst du auch nicht.
Ich sag, du hast das menschliche Metronom dabei.
Ja, der Typ ist echt ein Uhrwerk, ey. Also Wahnsinn.
Ja. Ich weiß noch, dass ich absichtlich, also ich habe die EP auf meiner Viper, ESP Viper eingespielt. Und ich weiß noch, dass ich absichtlich, warum auch immer, keine neuen Seiten aufgezogen habe vorm Aufnehmen, weil ich mal eine Platte aufnehmen wollte mit alten Seiten.
Das ist ja heute mal richtig assi.
Wahrscheinlich. Also ja. Was mich damals geritten hat, ich habe keine Ahnung.
Der Boris wollte Lo-Fi bedienen.
Ja, guck mal. Ja, also ich sag mal so, ich glaube, der Qualität an sich hat's nicht geschadet, aber vielleicht wäre es ein bisschen schöner noch gewesen, hätte ich die Seite gewechselt.
Ey, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Ich war so oft im Studio, ne? Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich mit alten Seiten jemand eingespielt habe. Gut, ist es alles scheiße geworden.
Deswegen vielleicht.
Ja, vielleicht deswegen, ey. Soll ich mal neue Seiten aufziehen?
Nee, aber ich habe es mir dann nachher auch wirklich angewöhnt, vor jeder Show in der Tat die Seiten zu wechseln. Also wirklich knallhart jedes Mal die Seiten wechseln. Ich meine, ich hatte dann nachher Gott sei Dank...
Wo nimmst du die Kohle her? Ey?
Ja, wir hatten nachher Gott sei Dank ein Seitenendorsement von Ernie Ball. Habe ich heute Gott sei Dank immer noch. Das macht natürlich schon mal einiges gut.
Ah, du kriegst also Seiten von denen. Mhm.
Oh.
Wir unterhalten uns gleich nochmal.
Ja, nicht umsonst natürlich, aber für weitaus günstiger.
Das ist natürlich eine Ansage. So, und wie lange wart ihr damals dann im Studio? Hattet ihr da eine Woche oder? Ich meine, das waren jetzt 5 Songs.
Drei Tage.
Okay, boah, habt ihr aber ganz schön Gas.
Also 3 Tage nur aufnehmen und dann wir waren im Sonic Sound in Viersen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Falls es das noch gibt, der Achim, der das aufgenommen hat, sagte mir zumindest vor gewisser Zeit mal, dass er keine Studiojobs mehr macht, sondern nur noch Live-Jobs. Also ich weiß nicht, ob der Achim das noch bedient. Der hat dann, glaube ich, noch ein oder zwei Tage gemischt und gemastert. Aber ich glaube, reine Aufnahmezeit war nur 3 Tage für die...
Aber da wurde damals viel aufgenommen, ne?
Ja. Ja.
Also ich weiß nicht, das was ist alles, Begriff, ja, aber...
Ja, also Settle the Score haben aufgenommen, da Drift haben aufgenommen, wir haben mit Copykiller aufgenommen. Allerdings die Dead Soil war die meine erste Aufnahme in dem Studio in einem neuen, einer neuen Location.
Okay.
Vorher war das alles in so einer Art Garage im Grunde. Auch okay. In Viersen. Aber ja, jetzt bei der Dead Soil war es dann halt mal ein richtiges Studio mit Regieraum und Aufnahmeraum und komplett neu ja ausgestattet. War auf jeden Fall cool.
Ja. War das von Anfang an eure Idee, eine EP zu machen mit 5 Songs? Oder achso, okay. Hätte ja sein können, dass ihr gesagt habt, ey komm, wir haben jetzt irgendwie 10 Songs, aber wir machen jetzt erstmal nur 5, hauen wir raus, weil das die 5 besten sind.
Ja, das war wahrscheinlich als Ersatz für eine Demo, um damit zu starten, oder?
Ne, Demo haben wir vorher auch gemacht.
Ach, Demo gab's auch.
Ach, guck okay. mal,
2-Song-Demo oder 3-Song-Demo, allerdings haben wir die Songs nochmal neu aufgenommen. Also es ist nicht so, dass die Songs vom Demo unbekannt sind. Wir haben die 3 Songs aber auf dem Demo, Forever the Enemy, Reloader und den 3. weiß ich jetzt gerade nicht mehr, nochmal neu, komplett aufgenommen, plus 2 zuzüglich neue Songs dann.
Ja. Okay, und seid ihr danach, oder gab es dann die Aufmerksamkeit, dass es dann entsprechende Signings gab oder dementsprechende Tourangebote oder... Hat das erstmal noch eine gewisse Zeit gedauert, bis ihr da hingekommen seid?
Also ich muss sagen, die EP hat eine Menge losgetreten, womit ich nicht gerechnet hätte, im positiven Sinne. Wir haben sehr viele Showangebote bekommen, was natürlich auch nicht zuletzt dadurch war, dass es halt auf Poison Free rausgekommen ist und die natürlich auch Online-Promo, also relativ viel Online-Promo gemacht haben, die ja letztendlich die Besitzer des Boards waren und dementsprechend auch ein bisschen Gas geben konnten. Wie gesagt, Shows von bis hin zu einer Tour mit einer Minitour mit Poison the Well, ja, aber ich glaube 4 Dates oder sowas, aber immerhin Festivalauftritte und auch schon direkt 2 Verträge von unterschiedlichen Labels und 2 großen Labels haben wir quasi angeboten bekommen.
Darf man fragen, welche?
Ja, Central Media und Lifehouse.
Beides Kapazitäten, ne? Ja. Also muss man sagen, gerade Central Media.
Und ihr habt euch für 2. entschieden.
Wir haben uns damals für Lifehouse entschieden, was den Grund hatte. Ich hatte halt einfach ein bisschen Sorge, dass wir als im Grunde unbekannte Band ohne eine Fanbase eigentlich, was Dead Soil halt damals einfach noch war, unbekannt, auf einem großen Label wie Central Media untergehen würden.
Das passiert leider viel zu oft. Also wenn man sich mal den Backkatalog von solchen Labeln anguckt, Century Media oder ich weiß nicht, was war damals noch, Roadrunner, ey, da waren ja Bands gesigned.
Ja, da geht viel verloren. Mhm. Viel Gutes.
Ja, absolut. Und,
kann aber auch total nach hinten losgehen.
Absolut. Ja, du bist ja jetzt nicht so promotion-technisch da irgendwie am vorderster Front. Ja, also da Aufmerksamkeit gehört den Großen.
Aber du hast den Vorteil, dass du auch schnell mal auf eine Tour von einem Großen mitgenommen werden kannst, eben, weil die dich da einfach mit draufpacken. Mhm. Wenn du aber bei einem anderen Label bist, wo du dann schon die große Nummer bist, dann müssen die dich auf andere Touren einkaufen.
Mhm. Ja, richtig.
Na, also insofern kann auch gut sein.
Es war auf jeden Fall eine schwere Entscheidung. Und ich weiß bis heute nicht, ob es die richtige war, was wir gemacht haben. Also wir sind dann zu Lifehouse gegangen, weil wir sagten, wir sind im Grunde damals zumindest eine Band, die ihre Wurzeln im Hardcore hat, mehr oder weniger. Lifehouse zu der Zeit hat ja noch ganz andere Bands rausgebracht, als sie es heute tun. Damals war Heaven Shall Burn war auf Lifehouse, Caliban war auf Lifehouse, Destiny waren auf Lifehouse, Deadlock waren auf Lifehouse. Maroon glaube ich nicht.
Aber musikalisch auch alles ein bisschen anders, als ihr es war. Ne? Also wahrscheinlich hätte von der Musik her Central Media tatsächlich sogar noch besser gepasst.
Möglich,
oder?
Also ich sag mal so, wenn man jetzt so von der Toughness her spricht, falsches Wort. Von dieser Prolo-Attitude war Dead Soil, glaube ich, schon noch mit die her eine Ruhrpott-Band halt, ne? Und auf Lifehouse. Ich meine, Caliban, die sind ja im Grunde auch eine Ruhrpott-Band, aber halt ganz andere Musik als Dead Soil, ne?
Naja, absolut klar. Haben die ja eine ganz andere Geschichte gemacht.
Und wie gesagt, ich weiß nicht, bis heute nicht, also Es war nicht, um Gottes Willen, es war auf gar keinen Fall scheiße, dass wir zu Lifehouse gegangen sind. Also wir haben da auch relativ viele Touren dann, also unter anderem mit Ildispost auf Tour gewesen. Eine US-Tour sind wir gefahren. Wie gesagt, Full Force haben wir gespielt. Wir waren mit Black Dahlia Murder in England auf Tour. Und ich habe bestimmt noch mit Machine, mit God und Destiny waren wir auf Tour. Und ich habe bestimmt noch ein paar andere jetzt vergessen. Das war alles cool. Auf der anderen Seite haben wir auch Tourangebote bekommen, wo es dann halt hieß, ja, ihr könnt mitfahren. Normalerweise müsste man Toursupport zahlen. Ihr könnt umsonst mitfahren, aber ihr kriegt halt auch kein Geld. Ihr müsst halt, und ihr könnt nicht im Nightliner mitfahren. Das hieße, also wir hätten nichts zahlen müssen, quasi kein Buy-on für die Tour, hätten aber quasi Toursupport vom Label gebraucht für eine, ich glaube, 4 oder 6 Wochen Europatour.
Die kannst du so gar nicht stemmen.
Meinetwegen, also wir wollten ja im Camper quasi mitfahren, was wir auch schon auf der Black Dahlia Murder Tour gemacht haben. Ist super. Aber wir haben halt leider dann den Toursupport halt nicht gekriegt. Zugegebenermaßen, es hat sich da um relativ viel Kohle natürlich auch gehandelt.
Ich wollte gerade sagen, also 4 bis 6 Wochen Europa, die bezahlst du auch nicht mal eben aus der Portokasse.
Ne? Nee, aber meine, die Tour hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich kann ja
Allein schon als Erinnerung.
Also ich meine, es ist ja kein großes Geheimnis. Es wäre halt mit Creator gewesen.
Ja, das ist natürlich ja Creator. Ja.
Ja. Abgesehen davon, ne? Dass Creator halt eine meiner Lieblingsbands ist, mit denen ich halt aufgewachsen bin und bevor ich die Jungs kannte halt auch, ne, das wäre halt der Wahnsinn gewesen.
Ja, so. Absolut. Ich glaube, ist für jeden Metalhead irgendwie aus dem Ruhrgebiet, der eine leichte Affinität zum Thrash hat,
Ob die Tour für uns gut geworden wäre, weiß ich halt gar nicht. Also ich weiß nicht, ob wir mit Dead Soul beim Creator-Publikum angekommen wären. So, ne?
Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich kann das sagen. Man darf auch nicht vergessen, da war auch eine andere Zeit. Ich meine, Creator, welche Zeit war das? Welche Platte kam da gerade raus? Course for Conflict oder irgendwie so? Nee, oder später, ne?
Hearts of Chaos, meine ich.
Hearts of Chaos, meine ich, hatte ich jetzt vor kurzem mal gesehen, dass die 15 Jahre hat, die muss danach rausgekommen sein.
Ja, dann vielleicht die davor, das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz
genau. Auf jeden Fall waren die da schon wieder auch, sag ich mal, in alten Gewässern unterwegs. Ne, jetzt nicht, die haben ja so eine Phase gehabt.
War nicht Endorama-Zeit.
Ne? Genau, es war nicht Endorama-Zeit. Also von daher, gut, man kann es auch nicht sagen, weil am Ende des Tages...
Ich finde die gut.
Du findest, ja, ist auch schön, wenn du die gut findest, Nils.
Kann das sein, dass
die Platte findet dich ja auch gut.
Zeit war.
Ich weiß es gerade echt nicht. Unser wandelndes Lexikon Nils ist gerade online unterwegs.
Also Enemy of God war 2005.
Dann muss das die Enemy of God gewesen sein, ja.
Ja, aber wie gesagt, man muss auch bedenken,
dass es Hearts of Chaos 2009.
Aber
die Leute waren halt damals auch anders drauf. Also mal davon unabhängig, ne, welche Platte gerade rauskam. Man weiß nicht, ob es funktioniert hätte.
Nee, weiß man nicht, keine Ahnung.
Aber zu dem Zeitpunkt waren ja auch noch viele, viele andere Bands auch unterwegs, die vielleicht auch noch eine gewisse Schnittmenge mit euch hatten, die auch sehr, sehr beliebt waren. Ne?
Auf jeden Fall.
Deswegen, also das darf man irgendwie, ich weiß nicht, also ich kann deinen Gedankengang verstehen, so dieses, ne.
Ja, aber nur deswegen dann die Labelfrage oder die Labelwahl in Frage zu stellen, ich weiß es halt einfach nicht. Es ist wirklich unterm Strich, ich kann es einfach nicht. Ich glaube, es wäre beides geil, oder ist es, Lifehouse war ja super, Century wäre auch super geworden wahrscheinlich. Ob man jetzt bei dem einen oder anderen vielleicht einen Euro mehr an Support gekriegt hätte, hätte Fahrradkette. Also, aber ich muss ganz ehrlich sagen, einfach eine Platte rausgebracht zu haben, wo man dann, ja, jetzt übertrieben gesagt, eine Woche später einen Vertrag von Century auf dem Tisch liegen hat. Wow.
Ja,
also das reicht mir schon.
Absolut.
Ich weiß auch nicht, ob wenn die Platte heute so rauskommen würde, ob wir dann heute immer noch so einen Vertrag kriegen würden. Ich glaube eher nicht. Ne? Wie Dennis schon sagte, andere Zeiten. Aber hey.
Würdest du denn sagen, dass Dead Soul damit auch mit so die erfolgreichste Band, zumindest was diese initiale Wahrnehmung, also ich meine, mit Copykill oder mit Surface gab es ja auch genug Erfolg. War jetzt nicht so, als ob das nur Garagenbands gewesen wären, die nicht auch irgendwo gezogen hätten. Aber ich sag mal, Copykill hat sich über eine Zeit entwickelt. Surface hatte halt, glaube ich, auch so einen Kern an Fans und hat sich auch entwickelt. Und Dead Soul war auf einmal so eine EP da und auf einmal kam die Resonanz. Auch wenn vielleicht bei der einen oder anderen Show ihr fehlplatziert wart am Anfang. Aber würdest du schon sagen, das war so das erfolgreichste Ding?
Auf jeden Fall. Ja.
Ja?
Auf jeden Fall. Also von der Größe der Shows, die wir gespielt haben, über die Anzahl der Shows, auch über die Länder auf dieser Erde, wo wir gespielt haben und die Bands, mit denen wir mitgefahren sind, definitiv. Also das kann ich so unterschreiben. Also zumindest die Band, die ich mitgegründet habe und wo ich mit Songwriter war. Also
ja gut, also du willst jetzt nicht auf dein kurzes Engagement bei Caliban eingehen.
Naja, also Caliban ist ich weiß nicht, ein Jahr oder anderthalb Jahre Bass bei Caliban auch gespielt, zeitgleich zu Dead Soil. Caliban ist natürlich viel größer. Deswegen sagte ich, bei Bands, in denen ich quasi Songs mitgeschrieben habe und halt auch Gitarre gespielt habe.
Hast du bei Caliban, sorry, der ist ja gerade einwerfen, hattest du da auf der, wie hieß die Platte? Ich weiß nicht, hast du nur eine Platte bei denen eingespielt?
Jein, also das war die Opposite From Within.
Richtig.
Die erste Roadrunner-Platte und...
Da bist du auf dem...
Bin ich mit drauf, ja.
Ja, genau, richtig.
Ich habe aber keinen, ich habe da keinen Ton drauf gespielt, weil... Da hat noch der alte Bassist von denen, hat die Aufnahmen aufgenommen.
Ah, okay.
Ist danach dann aber raus aus der Band. Die Aufnahmen waren dann fertig. In der Zeit bin ich dann eigentlich nur als Tour-Fill-In für die Solberg-Tour.
Ah, da schließt sich der Kreis.
Ja, genau. Als Tour-Fill-In eingestiegen und nach der Tour hieß es halt, ach, weißt du was, bleib doch einfach. Und ja, ich fand's cool. Es hat Bock gemacht. Ich meine, ich kannte die Jungs ja auch schon vorher, den Marc ja auch schon seit Ewigkeiten und hier den Patrick, den Schlagzeuger von auch von Six Reasons to Kill. Und ich meine, das ist ja alles im Grunde ein großer Inzesthaufen hier, was Musik angeht. Ja,
das stimmt allerdings.
Ne? Und hey, klar, sicher, warum nicht? Ne? Nur irgendwann dann bin ich dann, ja, ich weiß es gar nicht, eigentlich Mitte, Ende 2005 bin ich dann ausgestiegen wieder bei Caliban, einfach Bass spielen hat mir keinen Bock gemacht. Ich bin halt ein Gitarrist und kein Bassist.
Ja,
und ich habe Bass auch gespielt wie ein Gitarrist. Ja, auch von der Betonung her und generell, allein schon wie ich das Instrument angefasst habe. Das hat halt irgendwann einfach keinen Bock mehr gemacht. Und
kann ich total nachvollziehen. ich sag immer, bei mir ist immer der Credo, du spielst Bass, ich spiel besser. Ne? Also von daher. Also sorry. Alle Bassisten da draußen, die das hören, es tut mir leid. Also ich weiß, ein Bass kann ein bisschen mehr als nur den einen Ton, da kann sogar zwei Töne, den Brumm und Dröhnen, ist vollkommen in Ordnung. Also
ich mein,
nein, ey, keine Fronts. Ich meine, Bass ist gut.
Live? Ey, kein Thema, super, kannst du schön mit abgehen, keiner hört, wenn du dich verspielst.
Das ist das Gute. Ja, absolut.
Na? Aber irgendwann hat mir das auch gefehlt, im Songwriting involviert zu sein. Nicht, dass irgendjemand gesagt hätte, nee, wir wollen nicht, dass du was. Ich hätte ja auch mitmachen können. Das ist aber, ich glaube, die Songs, die Marc schreibt und geschrieben hat, die konnte ich alle natürlich mitspielen. Aber ich glaube, sowas hätte ich nicht schreiben können. Nicht, weil es jetzt besonders kompliziert ist, weil es einfach nur eine andere Art und Weise vom Songwriting und
vom Riffing ist.
Richtig, ja. Genau. Ja, und ich weiß nicht, ob das dann gepasst hätte. Wahrscheinlich wäre ich dann wieder mit meinen Hardcore-Proleten-Riffs angekommen. Und das passt zu Caliban halt nicht.
Wie würdest du denn deinen Stil beschreiben? In so ein paar Worten. Weil es ist eine unheimlich schwierige Frage.
Oh, ja.
Aber wenn du jetzt aus deiner heutigen Sicht einfach mal, sag ich jetzt mal, deinen musikalischen Werdegang oder deinen Werdegang als Gitarristen einfach mal so Revue passieren lässt, wie würdest du deinen Stil beschreiben? Wo sind deine Trademarks?
Also klar, ich komme definitiv ganz tief aus dem Hardcore. Die Wurzeln liegen definitiv im Hardcore. Das heißt, im Grunde, alles, was aus meinen Fingern, also jetzt an harter Musik jetzt rauskommt, hat immer einen Hardcore-Einfluss. Allerdings, ja, mit einem großen Metal-Touch. Das ist so schwammig, aber anders kann ich es einfach nicht irgendwie beschreiben. Ich glaube, das müssten auch andere über mich dann sagen.
Aber, ja, hast du vollkommen recht, da bin ich total bei dir. Ne? Aber wenn du jetzt einen Song nennen müsstest, ne, der stellvertretend, sage ich jetzt mal, für das ist,
dein
welcher ist der beste Song, den du geschrieben hast?
Oh.
Komm, hau raus. Ich könnte es jetzt persönlich von mir nicht sagen, weil ich eigentlich immer nur Scheiße geschrieben habe.
Ey, kann ich auch nicht sagen. Ich kann nur, aber bleiben wir doch mal bei der Dead Soil EP. Darauf, der beste Song, finde ich, ist der Coldplay.
Ich kenne bloß die Nummern. 1,
Entschuldigung, 3, 4, 5. Nein, ich revidiere mich. Nicht Coldplay, das wäre der zweite, sondern der letzte, der Pushed into Ruin. Der ist definitiv, das wäre so mein Trademark.
Okay, Leute,
das ist reinhören. Der letzte Song auf der.
Gibt's die EP irgendwo
YouTube, glaube ich.
YouTube?
Ja, also ja, ich glaube tatsächlich, die EP ist die einzige, die, glaube ich, nicht bei den Streaming-Portalen ist, ja, glaube ich.
Nein, nein, und bei YouTube findest du leider auch nicht alle Songs.
Ja, also okay. Ich
also habe... Also wird Zeit, dass du die mal reinstellst, Boris, danke.
Ja, wenn ich die Rechte dazu hätte. Aber ja, vielleicht gut, okay. Können wir ja mal den Herrn Flint ansprechen von ehemals Poison Free, ob der dann Probleme mit hätte. Vielleicht können wir sie ja mal bei Spotify reinsetzen.
Wäre auf jeden Fall, ja, angebracht. Mehr als angebracht, ja, muss ich dazu sagen. Also wie gesagt, alles bei Spotify, ne, leider nur die beiden LPs. Und ja, an alle, die das jetzt irgendwie hören und die beiden LPs auch gut finden, beziehungsweise die Full Lengths, hört euch noch mal irgendwie auf irgendeinem Wege die EP an. Also
die gab's übrigens auch auf 10-Inch. Auf Clear 10-Inch Vinyl.
Hast du noch eine?
Eine.
Gibst du mir die?
Nein. Schade. Ich habe noch eine Testpressung davon.
Gibst du mir die?
Auch nicht.
Verdammt. mal so generell einfach eine Frage, ne? Ja. Wenn du jetzt mal die Aufnahmen so zurückdenkst und so weiter, im Vergleich zu den Aufnahmen Copykill, haben wir ja gerade schon gesagt, ne? Natürlich sind da Unterschiede und so weiter. Auf welche Aufnahmen, ne, bist du denn eigentlich am meisten stolz im Nachgang?
Vom Stolzfaktor her eigentlich auf die Sacrifice, auf die letzte. Nicht vom Mix her. Der Mix ist leider nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber wir haben die, also aufgenommen haben wir die im Prinzipalstudio in, ist das Senden? Also hinten bei Münster.
Ja.
Da haben damals H-Blocks und sowas aufgenommen.
Also ja, haben nicht auch Blind Guardian da mal?
Gut möglich. Weiß ich nicht. Haben
Prinzipal kennt man auf jeden Fall auch.
Ja, ne? Ja.
Also da haben Guano Apes haben aufgenommen da und.
Ach ja, stimmt, da habe ich damals mitgesungen. Nein, ich war's nicht. Nils war's. Ach nee, da war bei Hexenzirkel, sorry. Komm, ein Hexenzirkel-Joke, der darf gehen. Der
kommt. Schön auf dem Fischerpreis. Ja. Naja, wie gesagt, im Prinzipal Studio aufgenommen 2 Wochen lang. Waren wir da und wirklich, wenn ich sage 2 Wochen waren wir da, das heißt, wir waren 2 Wochen auch da. Die haben Musikerwohnungen dabei gehabt und das ist ja im Grunde ein altes Bauernhofgelände mit einer umgebauten Scheune, dies, das und mehreren Studiokabinen. Und das war, also erstmal von der Atmosphäre sehr, sehr geil, einfach weil die Jungs von der Band da waren. Die ganzen 2 Wochen zusammen an einem Stück, an einem Platz. Wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen gekocht.
Da trennen sich andere Bands nach.
ja, ist wirklich so.
Oder überleben die Zeit gar nicht.
Ja, ist wirklich so. Wir haben dann teilweise auch irgendwie Freunde sind dann abends noch vorbeigekommen irgendwie, weil war einfach genug Platz, hat keine Sau gestört. Und selbst wenn du da Krach gemacht hast, wen hat's denn gestört? War ja keiner da, ist ja komplett Land. Die Besitzer waren also wirklich super nett, super cool, sehr familiär. Also das war echt so mit die geilste Aufnahmezeit so bisher. Ja, und der Mix an sich, den haben wir dann, wie heißt der nochmal, Jean-François, der, jetzt weiß ich nicht, Schlagzeuger?
Baptiste.
Irgendeiner von Cataclysm hat das gemixt. Ich weiß aber gerade nicht, ob es der Sänger oder Schlagzeuger war.
Cataclysm, yo.
Auch ein cooler Typ, netter Typ, aber...
Hat euren Geschmack nicht getroffen.
Kanadier halt, ne?
Meinen Geschmack nicht. Also okay. Ich glaube.
Die anderen waren zufriedener damit als du, oder was?
Kann ich jetzt so im Nachhinein auch gar nicht mehr so wirklich sagen. Irgendeiner muss es ja dann nachher abgenickt haben. Ich weiß noch, dass wir, was halt auch ein bisschen semi-optimal war, dass der Mixprozess war, Christian, Jens und ich haben bei mir zu Hause am Rechner gesessen und haben über Skype den Jean-François in Kanada halt dran gehabt und haben halt gesagt, so pass auf, wir hätten gerne die Gitarren, dass die so und so klingen, das Schlagzeug so und so und so und so. Und dann, ja, okay, Moment, ich mach mal was. Dann hat er was gemacht irgendwie, hat uns dann ein MP3 gebounced und dann rübergeschickt. Wir haben es gehört, ja, so und so besser, so und so schlechter, aber wir haben es dann nicht mal irgendwie, ja, hat keiner dran gedacht, wir haben es irgendwie auch auf Kack abhören irgendwie uns angehört, auf den Monitorboxen auf den Lautsprechern vom Computer.
Ja, aber selbst da muss das vernünftig klingen.
Tat es ja dann auch, aber auf guten Anlagen dann irgendwie, fand ich zumindest, ein bisschen dünn. die
ja, schade drum.
Irgendwie ja. Kickdrum ist, du hörst den Trigger zu laut, das ist, hört sich ein bisschen leider zu sehr nach Nähmaschine an.
Aber das ist ja eh auch kein Sound, den du favorisierst an Schlagzeug, ne?
Zumindest irgendwie nicht in meinen Bands. Mhm. Das heißt nicht, dass ich es woanders scheiße finde. Wenn es passt, finde ich super. Aber ich vielleicht ist es auch die Scheuklappe, die ich halt aufhab, ein Stück weit.
Es gehört halt genauso wie dein Riffing zum Stil, was du halt mit der Musik ausdrücken willst. Also so wie sehr lo-fi klingen bei Hexenzirkel. Das wird noch ein paar Mal passieren, Nils. Mach dich drauf gefasst. Ja.
ohne Scheiß, ne? Ohne Scheiß.
Ach, nee, nee. Oh, Nils, du bist die ganze Zeit so ruhig, ey. Woran liegt das?
Ich finde das einfach schön. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kann auch nicht viel dazu beitragen, aber ich finde das echt schön, dass die Dynamik funktioniert und ich höre da gerne zu. Also, alles gut.
Heute mal eine eher passive Rolle bei dir.
Ja, ich kriege ja die ganze Zeit nur wenn dann ein, ne? Und passt schon.
Dann lass mich da mal eine Gegenfrage stellen. Fand Detzoll bei dir denn statt? Kanntest du die Band damals?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Show gesehen mit Detzoll. Zwei. Genau. Einmal auf dem ersten Pressure. Mhm. Das war ja dann schon sozusagen die Nach-EP-Zeit. Mhm.
Aber da hat der Freddy noch nicht gesungen, oder?
Nee, da hatten wir ein kurzes Zwischenspiel von Bastian, a.k.a. Brawler, der bei uns dann eine Zeit lang eingestiegen ist und gesungen hat.
Wie hieß die Hip-Hop-Kombo nochmal? Ich komme gerade nicht drauf.
Ja, fuck, Mann.
Ey. SMA.
SMA, SMA, genau.
SMA.
Ja, genau.
SMA,
Rap ja. ist BMW, Rap ist Jacke für 200E. So. Ja.
Genau. Gibt's die eigentlich noch?
Nein.
Nein. Okay.
Nee, aber gut. Tatsächlich, so, glaube ich, habe ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, völlig andere Musik gehört, glaube ich. Mhm. Ich habe letztens noch mal nachgedacht. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch eine Surface-Show gesehen. Da habt ihr, glaube ich, in der Zechikal mit Snapcase gespielt.
Also wir waren mit Snapcase auf Tour. Allerdings haben wir, das war 1997.
Das kommt hin. Das kommt hin.
Allerdings haben wir dann nicht in der Zechikal mit denen gespielt, sondern im Zwischenfall.
Okay.
In Bochum.
Okay.
Wir haben einmal mit Surface in der Zeche Karl gespielt, und zwar mit Into Another.
Okay.
Aber da war, ich glaube, da war ich 14.
Okay, okay, also, okay. Nee,
das ist ein paar
okay.
Tage her.
Da vertue ich mich vielleicht sogar. Mhm. Ja. Okay. Nee, von daher, wie gesagt, deshalb kann ich da auch noch nicht mal so viel sagen. Mhm. Also die Sachen, die ich von Detzoll weiß, die habe ich jetzt im Nachhinein mir angehört. Ich glaube, das hat alles so, ich glaube, so Copykill und so waren die letzten Sachen, die ich auch in dem Bereich gehört habe.
Okay.
Und also so schließt der Kreis. Ich glaube, da habe ich eher Soulwork gehört zu dem Zeitpunkt. Okay. da war ich tatsächlich aus dem Hardcore-Bereich echt schon fast wieder raus. Mhm. Muss ich leider sagen, kann ich wie gesagt nichts wirklich zu beitragen. Mhm. Deshalb, wie gesagt, sitze ich hier gerade und höre mir das echt an, weil ich es mega interessant finde auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Mhm. Ja.
Definitiv. Und zwar, ich würde jetzt an der Stelle mal ganz gerne einen Sprung machen, wenn es für dich okay ist. Ne? Wir haben jetzt über Detzoll viel geredet, wir haben jetzt über die Epi viel geredet. Ne? Worüber ich gerne sprechen möchte, ist deine aktuelle Band.
Ja.
Ne, über Contra. Mhm. Die kam ja quasi direkt nach Detzoll. Also was heißt direkt? Also ist quasi die Nachfolge oder deine Nachfolgeband jetzt nach Detzoll.
Ja. Ich glaube, es gab nochmal so ein kurzes Intermezzo mit Copykill, ne?
Ja, also sagen wir mal so, also Copykill hatten sich aufgelistet, hatten sich Detzoll gegründet. Dann war Detzoll auch, also kleiner Funfact, ich habe es bisher noch nicht geschafft, in einer Band zu spielen oder eine Band am Leben zu erhalten, die mehr als 3 Releases rausgebracht hat. Irgendwie gehen bei mir alle Bands nach dem dritten Release irgendwie vor die Hunde.
Dann lass es doch einfach, dann mach nur 2.
Ja, ich glaube auch.
2 und auf der Welle jahrelang reiten.
Genau, richtig, wollte ich gerade sagen. Aber es gibt andere Bands, die bringen alle 10 Jahre ein Album raus. Ja, ey, Boris, das ist doch dein Ding.
Das stimmt. Ja, nee, nach Detzoll, auch war es ein reiner Zufall, hatte sich, ich weiß gar nicht, wer von den Christian oder der Natter, also der Schlagzeuger, bei mir gemeldet und gesagt, hey, wir haben wieder Bock auf Detzoll, auf Copykill, wir würden dich gern dabei haben. Und ich habe mich echt geziert, ehrlich, ich habe mich echt bitten lassen, aber nicht, weil ich mich halt bitten lassen wollte, sondern weil ich echt überlegt habe, ob ich da Bock drauf hatte.
Weil das Thema abgehakt war in deinem Kopf, oder?
Ich war halt auch so lange raus aus der Hardcore-Szene. Also ja. Jetzt wirklich jetzt nicht raus, ich meine, ich habe immer noch Kontakt zu den Leuten gehabt, aber die ich sag mal, das letzte Jahr von Dead Soil war halt hauptsächlich, waren Metal-Shows und ich wusste auch irgendwie nicht mehr so richtig, ob das alles noch irgendwie so passt, ob ich da noch reinpasse.
Ob du so auf Ruhrpott Beatdown-Shows Bock hast.
Auf die Shows an sich schon. Ich wusste nur nicht, ob ich das halt noch irgendwie mit Copykill machen wollen würde. Und ich weiß noch, wir hatten uns dann im Diners hier in Essen getroffen. Der Olsen, Yogi, der Natter und ich. Christian, weiß ich nicht, ob der dabei war. Und haben uns das dann quasi irgendwie mal durch den Kopf gehen lassen. Also die drei oder vier Jungs haben da eigentlich echt im Einklang auf mich eingeredet. Ja, und die waren, naja, komm, scheiß drauf, machen wir's. Und dann haben wir auch nochmal zwei Releases mit Copykill rausgebracht, wenn nicht sogar drei. Warte mal, das war die fucking Restless, die kam raus. Irgendwann ist der Christian ausgestiegen, dann hatten wir den Sascha angesungen, dann kam die New World Era raus. Ich weiß nicht, ob dazwischen nochmal eine war. Und dann ging Copykill halt, wie es denn so ist,
beim auch mal wieder Release.
Auch dann mal wieder den Bach runter, weil irgendwie drei Leute, diesmal war es nicht ich, der einen Sack gehauen hat, sondern drei Leute gleichzeitig gesagt haben, irgendwie keinen Bock mehr, weil da ging es halt auch relativ gut weiter. Ich hatte halt noch ein paar Kontakte von Dead Soil, die ich dann für Copykill genutzt hatte. Wir sind dann irgendwie mit What's Up Jericho auf Tour gewesen und auch relativ viele Shows gespielt wieder. Und da hieß es dann halt auch, ja, wir müssten uns mal überlegen, was wir jetzt machen wollen. Wollen wir die Band vielleicht Fulltime machen oder nicht? Geht jeder seinem Job nach und wir gucken, ob wir es nebenher machen. Und das hieß dann halt bei mehreren Leuten in der Band, ja, nee, ist mir alles zu stressig. So, ja, okay, gut, dann lassen wir das. Ne?
Und ist ja auch nicht so eine Sache, denn so eine Entscheidung, gerade, ich sag mal, wir alle hören, machen und werden auch in Zukunft immer Nischenmusik machen. Das darf man nicht vergessen.
Richtig.
Und du hast dann natürlich dann auch vielleicht auch nicht so die Absicherung.
Absolut nicht, zumal ich ja dann irgendwann 2008 dann halt auch Vater geworden bin. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, die ganzen Zeiten, wobei doch klar, sicher, das muss zu der Zeit gewesen sein, dass ich dann Vater geworden bin. Klar überlegst du dir dann auch, ja, willst du ja echt, wenn jetzt Nachwuchs auf dem Weg ist, willst du ja da jetzt echt den Job kündigen und Vollzeitmusiker werden? Immer Sorge um Geld, kaum zu Hause, im besten Fall dann halt für die Band, im besten Fall. Ja, nee.
Verständlich.
Ja, und also
ja,
nicht mit der Musik.
Ja, total nachvollziehbar.
Nicht mit der Musik. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, DJ Schieß mich tot wäre mit 150.000 Euro pro Gig, jo.
Ja, da kann man sich das durchaus mal überlegen.
Zwei Gigs im Jahr und dann war
es das. Sagen, da haut man sich mal so einen Samstagabend um die Ohren. Das ist kein Problem.
Genau.
So, und dann,
auch ein ganzes Wochenende.
Also, komm, da seien wir mal nicht so. Man kann auch mal so drei Tage durchziehen auf Ibiza. Da bin ich dabei.
Da bin ich möchte dich da drei Tage in Ibiza sehen, wo du Vollgas gibst.
Ja, das stimmt aber nicht.
Alter, du bist dann tot.
Vom Flughafen zum Hotel, spätestens sagen, da pennst du ein.
Der erste Abend, da bin ich schon, das ist vorbei. Das
Jungs,
schon
lass mich hier im Pool liegen.
Ja, da hast du allerdings recht. Ja, gut.
Aber vielleicht,
ich würde es aber versuchen jetzt. Ich würde es versuchen. Der Versuch macht klug, aber wahrscheinlich in meinem Falle dann tot, da hast du recht.
Aber vielleicht nochmal, um deine Frage zu beantworten, zu Contra. Auch da nach Copykill, dann nachdem das zweite Mal dann in den Bach runtergegangen ist, auch da gab es dann wieder so eine gewisse Phase des generellen Verdrusses über Musik und auch da kurz darüber nachgedacht, komm, sollst du die ganzen Gitarren verkaufen? Und
das ist geil, man hasst Musik danach.
Ich hab's das war im Moment zwischen die Zeit zwischen Copykill und Contra, das müssen ein paar Monate gewesen sein, nicht so lange, 3, 4, 5 Monate sowas. Boah, ich war durch. Ich war wirklich mit allem durch. Ich hab's gehasst, ich hab die Gitarre nicht angefasst, gar nichts. Aber zum Glück habe ich sie nicht verkauft, sondern alle behalten, Gott sei Dank. Und jetzt weiß ich auch ehrlich gesagt nicht mehr, also Sascha und ich haben, da, also der jetzige Sänger von Contra.
Und letzter Sänger von Copycat.
Richtig, genau. Wir haben dann irgendwann gesagt, ey, lass uns doch Musik weitermachen. Weil irgendwann hat es mir dann doch so ein bisschen auch gefehlt, wieder so in den Proberaum zu gehen und nicht mal so Shows zu spielen. Ich bin zu der Zeit auch wenig auf Shows gegangen. Aber irgendwie hatte ich dann doch wieder Bock, Musik zu machen. Und Sascha und ich haben dann relativ lange rumgepimmelt irgendwie. Erstmal nur Songs geschrieben, noch nicht mal im Proberaum, weil wir nur zu zweit waren. Dann haben wir es irgendwie mit ein paar Leuten versucht irgendwie, aber dann hat die Chemie, das war, hat zwar alles so menschlich gepasst, aber so musikalisch waren die Wege, gingen in die andere Richtung. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gerade nicht mehr genau, wie wir dazu gekommen sind, dass wir den Busi und den Nils von dem Blood We Trust gefragt haben, ob die nicht quasi bei uns einsteigen wollen. Und dann war noch die Frage nach dem Schlagzeuger. Und da haben wir dann quasi den Norm, der jetzt bei uns Gitarre spielt. Der ist dann vom Schlagzeug an die Gitarre gewechselt. Ja, und auf einmal war da wieder eine Band. Und dieses Mal war da der ganze Songwriting-Prozess ganz anders, weil ich mir über die Jahre halt bei Copykill so ein bisschen halt den Umgang mit Logic beigebracht habe und Home Recording. Und dann haben wir die Songs zu Hause geschrieben bei mir. Zwar auch zu fünft. Wir haben dann zu fünft um den Rechner gesessen. Aber mal habe ich die Gitarre in der Hand gehabt, mal hat der Nils die Gitarre in der Hand genommen, mal der Norm. Und wir haben eigentlich uns noch nicht mal einen großen Kopf gemacht, sondern einfach nur, lass uns harte Musik machen. Und ich noch nicht mal irgendwie, lass uns Metal oder Hardcore, sondern wir nehmen jetzt die Gitarre
und machen
wir
einfach.
Stöpseln ein, ja. Machen da schön einen dicken Zerr-Sound drauf und gucken mal, was bei rumkommt.
Das hört man auch. Also man hört natürlich Contra. Ich hatte jetzt die Tage nochmal irgendwie bei YouTube. Mhm. Ihr habt ja auch diverse Videos auch gemacht. Mhm. Mal reingehört. Also ich habe sofort gehört, jo, Boris? Ne? Nein, jetzt nicht negativ. Ich habe sofort gehört, jo, das ist der Boris. Ne? Mhm. Aber ein massiver Unterschied, ne, zu Dead Soil.
Ja.
Absolut. Also da, ich finde das wieder so dieser...
Zumindest zu den letzten beiden Sachen von Dead Soil.
Ja, auf jeden Fall
EP der Sprung zurück. Und Contra, da finde ich, sind doch wieder Schnittmengen.
Auf jeden Fall. Da findest du auf jeden Fall Schnittmengen. Definitiv. Nein, aber man merkt so, dass du wieder mehr zurückgegangen bist, weil ich jetzt mal zu deinen Wurzeln gefühlt. Mhm. Also für mich jetzt als Hörer.
Wo
ich gedacht habe, so, ich hatte das Gefühl, beim Hören, dass du dich da auch sehr wohl fühlst.
Ja, weil... Wir, was ich gerade ja eingangs, oder deswegen habe ich es ja auch erwähnt, wir haben nicht gesagt, wir machen jetzt Metal Punk, Death Metal, Hardcore, was auch immer, sondern einfach, ey, wir sind einfach fünf Typen, die zugegebenermaßen alle in Hardcore-Bands und also bei Contra ist halt wirklich, ich meine, alle hören zwar auch Metal und der Norm auf jeden Fall relativ viel sogar, aber wir sind halt alles fünf Hardcore-Dudes. Und ja, wie soll ich sagen? Wir haben uns da keinen Druck gemacht. Und die, vor allen Dingen die False Gods, also das erste Release von Contra, das ist wirklich frei nach Schnauze entstanden. Und es passt. Es hat gepasst. Also, ich weiß nicht, ob du den Song kennst auf der Vinyl-Version. Da ist ja nochmal ein Bonustrack drauf.
Nein, leider nicht. Nein.
Der ist schon wieder ein bisschen metalliger. Also der geht's, also ich weiß noch ganz genau, ich hatte da von, als ich den Song geschrieben habe, habe ich damals sehr viel, wie heißt die Band nochmal? Die haben einen Song, der heißt Where the Slime Lives.
Morbid Angel. Alter, was hat denn jetzt? Wie heißt die Band nochmal? Also
Boris. Ja.
Boris.
Schande auf mein Haupt ist schon
schwer. Wo ich gerade sagen, komm, mach das scheiß Ding jetzt aus, jetzt ist vorbei.
So, wird der Podcast abgebrochen. Du
fühlst dich jetzt im Bett. So, alles klar. So.
Ohne Zähne putzen.
Mit Socken. Mhm. Ja, was Bescheid.
Ja, nee, also das weiß ich noch ganz genau. Ich hatte relativ viel Morbid Angel zu der Zeit gehört. Vor allem diesen Where the Slime Lives, weil ich diesen Effekt auf dem Gesang geil fand. Ja,
die Domination, die Platte ist sowieso von vorne bis hinten arschgeil.
Dieses Blubbern.
Blubbernde, genau. Und ich wollte diesen Effekt, ja, nicht klauen, aber mir so ein bisschen vielleicht
aneignen
für die Contra. Hab dabei dann aber wohl unterbewusst das Riffing dann irgendwie, also es ist jetzt kein Rip-Off von dem Song, aber irgendwie das ich weiß noch, dass da gab's Schnittmengen.
kann ich total nachvollziehen, und da muss man nochmal ehrlich sein, also wenn man stampfende Riffs schreibt, also da kommst du leider nicht am Morbid Angel gerade an der Domination.
Ich wollte sagen, wenn du dann noch so eine langsame Double Bass drunter laufen lässt, dann hast du halt einen Morbid Angel Song, ne?
Richtig, genau. Ja. Ne, da kann ja der Pete Sandoval, oder konnte, ich glaube, der ist ja auch nicht mal beim Morbid Angel, ne? Ist ja jetzt irgendwie ein anderer. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber
sind wir nicht alle immer durch das beeinflusst, was wir hören? Und ich meine,
das wäre da, meine nächste Frage an Boris irgendwie so. Was inspiriert dich so generell beim Gitarrespielen oder beim Songwriting? Mhm.
Das kann im Grunde alles sein. Das kann irgendein Popsong sein, den ich im Radio auf dem Weg zur Arbeit gehört habe, oder Keine Ahnung, das, ganz ehrlich, das kann sogar irgendwie mal eine rappelnde Tür gewesen sein. Ich meine, ich mag gerne staccato-lastige Breakdown-Parts. Da ist also alles, was irgendwie einen coolen Rhythmus rausbringen kann, da kann ich mich schon inspirieren lassen.
Von. Da solltest du Bauarbeiter werden.
Da
kannst du
den Presslufthammer. Genau. Das wird dann irgendwann ein bisschen monoton.
Ja, aber mein Gott, warum nicht, ey? Dann kriegst du Fear Factory Sound hin. Wie macht er das eigentlich bei Contra? Wer macht die Lyrics? Mhm. Schreibt der Sascha die oder bist du da irgendwie auch mit dran beteiligt oder macht er das irgendwie alle zusammen?
Hauptsächlich der Sascha, geht natürlich durch meine Zensur immer noch ein bisschen durch.
Gut.
Aber jetzt nicht irgendwie, also als irgendwie, ich bin jetzt der Lehrer, der das allen irgendwie, also der jetzt gut oder schlecht sagt, sondern es geht einfach nur darum. Ich meine, ich so wie alle anderen, die mit mir in der Band spielen, mit denen ich die Band teilen darf, sind ja Individuen, die gewisse Einstellungen, Vorstellungen haben, Werte haben und ich meine, wir wissen ja im Grunde alle, dass welche Werte wir teilen.
Und am Ende muss die Schnittmenge einfach passen.
Aber ich muss ja auch dahinter stehen, hinter dem, was der Sascha da schreit. Und keine Ahnung, weißt du, manchmal sind halt Sachen einfach, finde ich nicht ganz so cool irgendwie so. Wie auch immer. Und das meine ich halt damit. Mhm.
Ja, ja gut, ich meine, bei der Art von Musik, du redest ja, oder man singt ja auch nicht über Bienchen und Blümchen. Ja? Also meist ja schon, nicht. Je nachdem.
Aber könnte man.
Könnte man.
Ja, könnte man. Klänge, glaube ich, gar nicht so. Doch, klingt scheiße, vergiss es. Ich habe gerade im Gedanken, habe ich Corpse Grinder Fischer.
Das ist das Corpse Grinder.
Ich habe gerade mit so einem Strauß Rosen in der Hand vor meiner Tür gesehen, wie der mir ein Ständchen singt.
Das Fischergramm?
Ja, das Fischergramm. Boah, extrem sexuell. Aber ja klar, du hast natürlich denn dann auch, bestimmte Musiksparten haben halt einfach auch bestimmte Art von Lyrics.
Richtig.
Ne? Was mich interessieren würde, ne, glaubst du, wenn du jetzt die Songs nimmst, ne, sag ich jetzt mal, keine Ahnung, einfach der letzte Song, den du geschrieben hast, ne, den ihr aufgenommen habt, mit einem Tipp und Zap, glaubst du, der würde auch ohne Gesang funktionieren?
Nee. Also ich hab's in der Tat jetzt in den letzten Monaten öfters mal Songs geschrieben, die auch ohne Gesang auskommen. Und von denen kann es durchaus sein, dass mal ein oder zwei Songs auch mal auf eine Platte als Skit-Track oder als Outro schaffen, die halt auch ein bisschen mehr als nur irgendein Akustik-Geklemper sind, sondern halt schon ein gewisses Schema oder ein Songwriting-Schema, eine Struktur in
Aufbau haben halt, ne?
Genau, ja. Aber ziemlich sphärisch geworden sind, dementsprechend eigentlich nicht zu Contra passen, aber vielleicht als Skit-Track. Auf der anderen Seite, ich habe sowieso so viele, ich will nicht sagen Leichen auf dem Rechner, aber so viele Songs, die nicht zu Contra passen, nicht dahin passen, dass ich halt wirklich auch überlege, die Dinger einfach mal zusammen bei Spotify rauszubringen. Einfach mal.
Boah, mach das mal.
Natürlich ein bisschen.
Ich bin neugierig.
Natürlich Boris, lustige Musik hieß der Track 1.
Ja, genau. Ja. Auf Schloss Bums. Genau. Nee, das kann ich nicht machen, weil das da ist Copyright bei Natter.
Eieiei.
Ja. Nee, aber ich habe es wirklich mal überlegt oder überlege immer wieder mal, die Songs dann auch mal vernünftig zu mischen.
Oder unter einem Pseudonym laufen zu lassen, damit keiner weiß, dass du das warst.
Ey, ganz ehrlich, da ist nichts bei, wofür man sich schämen muss. Da sind halt nur Songs bei, die halt nicht unbedingt Metal oder Hardcore sind.
Denen keine Kiste gepasst haben. Nee,
die da kann auch definitiv auch was Elektrisches, also Elektronisches drin sein, so von der Musik aus. Ja. Weiß ich nicht. Ne? Aber ich glaube, das geht jedem so, der zu Hause am Rechner Musik macht. Ich denke, die meisten werden irgendwelche Leichen dann noch rumfliegen haben.
Festplatten voll.
Ja, ja.
Ich habe letztens mal bei mir eine alte Festplatte gefunden. Ich darf gar nicht sagen, was da alles drauf ist, ey, ganz ehrlich. Aber da waren ein paar Sachen drauf, die echt gut sind. Das Problem ist an der ganzen Geschichte, ich weiß nicht mehr, wie ich die gespielt habe.
Geht's dabei um die Jean-Paul Belmondo-Sachen?
Ja, The Belmondo Mosh Explosion, ja, ey, Alter, da vor meinem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule viel fitter an der Gitarre, vergiss it.
Papst Johannes Paul Belmondo.
Definitiv auf jeden Fall. Ich habe noch eine letzte Frage, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, ob ihr noch Fragen an Boris habt. Ich hätte noch eine, und zwar Boris. Was ist
Dennis?
Pass auf, jetzt kommt. Das ist eine ganz für mich eine ganz wichtige Frage. Die Zuhörer werden wahrscheinlich jetzt die Ohren zuklappen und die Augen verdrehen. Ich habe keine Ahnung.
Ich habe ein bisschen Angst.
Zu Recht. Und zwar Penis. Nein.
So, was? Er ist zwar nicht sehr lang, dafür aber sehr dünn.
Richtig.
Pass auf. So, was ist die wichtigste Musikequipment-Erfindung aller Zeiten für dich?
Und Noise Gate.
Alles klar, danke. Immer ich musste über diese Frage sehr lange nachdenken. Ich habe gesagt Distortion Pedal, aber Noise Gate. Warum Noise Gate?
Ja, ich glaube, die Frage oder die Antwort liegt dir auf der Hand.
Weil wenn du mit 50-50 spielst.
Nee, ich spiele einen Camper, aber ey, ohne Scheiß, die Erfindung des Noise Gates hat mir mein Leben so vereinfacht. Beziehungsweise, es hat ein bisschen gedauert, bis ich rausgefunden hatte, dass es sowas gibt wie Noise Gates. ich spiele seitdem ich 12 bin, in irgendwelchen Bands. Hauptsächlich Scheiße natürlich, als man angefangen hat. Und natürlich, ich habe damals mal von meinen Eltern ein 80 Watt Marshall-Kombo zu Weihnachten geschenkt bekommen.
Valve State.
Boah,
ey, das Scoop-Schalter und Fiepenhof wie Sau.
Ja, Konturregler.
Konturregler.
Ja, du hattest den auch, so, ne? Und jetzt stellt euch dieses Teil mal mit Noise Gate vor.
Ich hab's mit Noise Gate gespielt.
Ja, ich nachher auch.
Ah, geil.
Die Betonung liegt aber auf nachher.
Ja. Ja? Das schöne Grundrauschen rausgenommen.
Ja. Ich habe den Amp übrigens immer noch. Den habe ich erst letzte Woche zum Musik Axel zur Reparatur gebracht.
Mal die Was, ganzen, den Amp immer noch?
Ja, der stand, kein Witz, 10 Jahre beim Knöfler im Proberaum.
Nein, da,
der funktioniert noch. Allerdings die Potis sind halt alle komplett durch.
Hast du den denn abgeholt?
Ja, das ist auch schon ein paar Jahre wieder her.
Ich wollte gerade sagen, weil ich war nämlich vor.
Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her.
Ja, ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Da habe ich nämlich auch nochmal Sachen rausgeholt. Hat sonst noch irgendeiner was beim Knüffler im Proberaum?
Nee, ich glaube, die Endstufe hattest du.
Die hatte ich rausgeholt, ja.
So manche Unschuld wahrscheinlich, aber.
Wohl wahr.
Ja, Boris, auf jeden Fall bis hierhin schon mal vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, also fantastisch.
Total Spaß gemacht. Spannend, viele interessante Themen. Tatsächlich, Nils heute war echt mehr Zuhörer als Sprecher.
Aber ich fühle mich auch ganz wohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand es mega interessant, ich fand es mega spannend und ich fand es auch gut, dass wenigstens Dennis sich vorbereitet hat.
Ich finde es krass. Also man muss ja an der Stelle mal auch Dennis loben. Der hat hier Fragen, eine ganze DIN A4-Seite, ich weiß nicht.
Ich habe noch niemals alle Fragen gestellt, also von daher.
Ja,
Boris darf die nächsten dreimal nochmal wiederkommen.
Also auf jeden Fall redaktionell extrem gut vorbereitet durch Dennis. Ich fand es ein bisschen doof, Fragen vorzubereiten, weil ich meine, wir sehen uns ja auch so immer mal wieder.
Das ist richtig, klar.
Insofern fand ich das total spannend, dass Dennis so viel gefragt hat. Aber ich meine, du weißt ja, dass wir am Ende immer jeder nochmal so 2 Songs in die Runde werfen. Mhm. Wir haben eine Playlist für unsere Hörer. Mhm. Da würden wir natürlich auch gerne unsere Gäste bitten, da was zu beizusteuern. Jetzt haben wir dich heute ein bisschen damit überrascht mit der Thematik, aber ich hoffe, du hattest nochmal die Möglichkeit, so ein All-Time-Favorite und irgendwas, was du aktuell hörst, zu unserer Liste beizusteuern. Hättest du da was?
Aber natürlich. So, ich fange mal mit dem All-Time-Fave an oder mit einem der All-Time-Faves natürlich. Das wären... Trommelwirbel, wer könnte es ahnen? Hatebreed. Not One Truth, allerdings die Version von der Under the Knife EP.
Ja, wo sie noch schön rau und
genau,
roh
die,
und assi waren.
Genau, die asoziale Aufnahme, richtig.
Ich habe jetzt gedacht, du bringst Jennifer Rush.
Nein, aber... Komm, aber
das wäre es gewesen.
Aber mein quasi aktueller Hit, dann geht's so ein bisschen in die Richtung, nicht ganz, aber es wäre Miley Cyrus mit Midnight Sky.
Miley Cyrus?
Okay.
Das ist äußerst interessant.
Ist es. Ich hätte es auch im Leben nicht gedacht, dass ich das jemals sagen werde, aber der Song ist geil. Ist auch schon, ich glaube, auch schon ein Jährchen alt, glaube ich, oder?
Ich habe keine Ahnung. Ich höre keine Ahnung, ich bin da echt raus.
Ja, also wie gesagt, packe ich drauf.
Mach
ja.
das.
Ja.
Also,
das ist eh, also ich finde auch diesen neuen Song von Elton John mit der Dua Lipa.
Jetzt wirst du aber ganz schön.
Nein, also finde ich wirklich krass, aber ich
Also nur, weil unser Gast der Meinung ist, da kann er sowas drauf machen, heißt das jetzt nicht, dass du jetzt hier deine ganzen Geheimnisse.
Ich habe euch eben meine erste Platte, die ich mir geholt habe,
gesagt. Da werden wir nochmal drüber reden.
Genau, da müssen wir nochmal drüber reden.
Großartiges Exemplar. In der Tat.
Also sowas Sexuelles, ne?
Also ja, lange nicht gesehen, ne? Du hast ja noch den bisschen. Blick da drauf, die steht da drauf.
Ja, ich weiß, mir wird auch schon ganz wuschig hier, du.
Also seitdem die Platte hier im Raum ist, ist da so eine gewisse so eine Spannung hier in der Luft.
Ja, das ist sehr sexuell.
Erotische Spannung.
Genau, so eine knisternde Spannung.
Ja, man hört es halt auch, glaube ich, durch den Äther gerade. Also.
Aber sowas von. Dennis, wie sieht's bei dir aus?
Als All-Time-Favorite, ich muss mich immer outen an manchen Stellen. Ich bin ein riesen Tom Petty-Fan, Tom Petty and the Heartbreakers. Leider ist der Typ viel zu früh verstorben. Und ich nehme von Tom Petty and the Heartbreakers den Song American Girl.
Okay.
Ja, cool. Ist ja. Grandioser Song und der kam zum Beispiel auch in dem Film Das Schweigen der Lämmer vor.
Ach, der Song ist das? Ja,
ja, genau. Okay. Als die junge Dame, die dann später ermordet wird, im Auto sitzt und den Song hört. Ganz großartige Nummer. Also ich liebe den Song, der ist von der Struktur her fantastisch, Gitarrenarbeit super. Absolut geiler Song. Und als aktuellen, das muss ich mal selber drauf gucken, weil ich kann die Band so schlecht aussprechen, beziehungsweise die Band ja, aber den Titelnamen, also die Band heißt Halshook. Das ist so Crust, Punk, Hardcore, Grind, ey, schlag mich tot. Ich glaube aus dem skandinavischen Raum. Und der Song ist auf der, Moment, da muss ich mal selber kurz nachgucken. Sword Sint ist ein Album von 2016 und das ist der zweite Song, der heißt Indre Fängsel. Sag ich einfach mal. Also, aber der Song, ey, an alle Leute, die den Namen jetzt scheiße finden, ja, der Song ist geil, sorry.
Ich bin ein großer Fan deiner linguistischen Fähigkeiten auf jeden Fall.
Da musst du mich mal hören, wenn mein Sohn zu Hause von seinen Dinosaurier-Eskapaden erzählt. Mein Sohn ist 5 und liest mir dann immer irgendwelche Sachen vor von irgendwelchen Dinosauriern und der spricht das so wunderbar aus. Ich bin noch niemals im Ansatz imstande dazu. Also,
was war sein erstes Wort? Sein erstes Wort war mit anderthalb Jahren Enzyklopädie.
Velociraptor.
Was Neues ist auf jeden Fall was für Stefan. Ich hab's dann noch in die Gruppe geschickt. Nein, diesmal nicht. Es ist der Song Boreal Winds von Golot, von dem wunderschönen Album To Be Lost and Forgotten in Solitude.
War das das Ding, was du gestern rumgeschickt
hast? Ja, genau, wo du sogar gesagt hast,
gut.
Ja, das ist okay, der Sound ist nicht meins, aber genau, die Produktion könnte fetter sein.
Genau, es war mir ein bisschen zu low-fi, aber ich fand die Platte tatsächlich nicht so, also es war nicht Hexenzirkel.
Es war nicht so schlecht.
Nils, bei dir wahrscheinlich so hart an der Grenze zum zu fett.
Ja, genau, also mir war schon
ein bisschen Bass drin.
Bisschen zu viel Wumms unten rum auf jeden Fall. alten Klassiker, jetzt so zum Thema, dass ich mich so lache über deine linguistischen Fähigkeiten.
Aha.
Und zwar den vierten Song von der Kostocher von Arcanum.
Boah.
So, ich fange gar nicht erst an, den vorzulesen, weil das ist altschwedisch und ich kann noch nicht mal Schwedisch lesen. Also vierter Song packe ich auf die Playlist. Stefan.
Ja, ich habe gestern, auch nachdem wir in der Gruppe über einiges geschrieben hatten, mal wieder eine Platte ausgepackt und habe die einfach viermal am Stück gehört. Von Electric Six, die Fire, und ich will einfach Danger High Voltage als aktuellen Song haben. Das ist so eine großartige Platte.
Diese Platte ist eine Macht.
Einfach geil. Muss sein, habe ich jetzt einfach Dauerloop gestern Abend gehört. Die muss rein.
Warst du angezogen, als du die gehört hast? Muss ich mal gefragt haben.
Hast du einen Fisch in der Hand gehabt?
Nun ja, wir gehen mal nicht weiter auf diese Fragestellung ein. Nein, ich stand angezogen am Wasser, keine Sorge. Okay, also obwohl ich in Duisburg war, wo man ja auch durchaus anders hätte.
Da kann man auch ohne Hose. Da kann man auch ohne Hose stehen.
Genau, da kann man auch ohne Hose stehen.
Fällt nicht auf.
Wie war das nochmal damals in der Casa hier dieser eine Penner, der da auch zwischendurch dann zum Kaffeetrinken gekommen ist.
Hatte der keine Hose an?
Nee, aber der hat irgendwann mal so einen Spruch, Oberhausen-Osterfeld, Hose 110er weg. Das war so ein Spruch von dem, der mir gerade in dem Zusammenhang einfällt. Ich weiß nicht, warum.
Heim dich oder ich fress dich.
ja, und All-Time-Favorite würde ich gerne was vom Ballthrower in die Runde werfen.
Mhm.
Fourth Crusade. Einfach, ich könnte noch viele mehr oder viel mehr Songs von denen nennen, aber das ist halt einfach richtig.
Packen wir drauf.
Ja, ansonsten, Boris, es war uns eine Ehre.
Ja,
vielen Dank.
Es hat sehr viel Spaß gemacht.
War auch schön, euch mal wieder live zu sehen. Generell Menschen mal live zu sehen momentan.
Das ist ja selten.
Sehr schön.
Ja, und tatsächlich war das ja bei euch auch echt viele Jahre. Wir haben uns ja vor kurzem noch gesehen, aber den Dennis und den Nils hast du ja schon echt lange nicht mehr gesehen.
Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen.
Dennis, ganz ehrlich, ich glaube, kann das 10 Jahre sein?
Mindestens. Nein, nicht mindestens. Ich würde, ja, 10 Jahre, roundabout.
Bei uns, Nils, 4, 5, 6, ja, irgendwie sowas, aber beide bestimmt 10 Jahre nicht.
Ja. Ja, also altes Klassentreffen.
Altes Klassentreffen.
Dementsprechend, hey, vielen Dank.
Super. Insofern, ja,
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Boris, du als Hörer, vielleicht kommst du auch sonst nochmal irgendwie vorbei.
Ja, so als in der Ecke Abhänger.
In der Ecke Abhänger. Ja, wenn du mir kommst,
du hast genug Geschichten, was
Neues, dann laden wir dich gerne wieder ein.
Sehr gerne.
Und genug Geschichten kannst du ja immer erzählen.
Du, ja, so ein, zwei habe ich dabei.
Ja, das machen wir schon. Super, also vielen Dank an euch Jungs.
Die Herren.
Und schönen Abend. Euch allen schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das Ganze hier hört. Bis demnächst mal. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.